Ihr glaubt, ihr habt das Beste 2021 schon gestreamt? Wir belehren euch eines Besseren und werfen einen Blick voraus auf die am heißesten erwarteten Serien im zweiten Halbjahr. Hallo und herzlich willkommen zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir über alles reden, wofür ihr die heimische Couch nicht verlassen müsst, also was ihr zu Hause im Stream aufrufen könnt, sei es nun bei Netflix, bei Amazon, bei Disney Plus oder was es dann noch für tausende von Streaming-Gelegenheiten gibt. Und wir haben uns heute ganz hier spontan zusammengesetzt, um über etwas zu reden, was uns vor allem seit letzter Woche am Herzen liegt. Und zwar haben wir letzte Woche über die besten Serien des ersten Halbjahres gesprochen und da haben wir festgestellt, was ist denn aber mit den ganzen Sachen, auf die wir uns noch freuen? Da hat sich seit Jahresanfang ziemlich viel verändert. Und deshalb haben wir uns spontan entschlossen, weil heute etwas umgestellt werden musste, der Podcast, reden wir doch einfach darüber. Und deshalb habe ich natürlich auch, wie könnte es anders sein, unseren Serienexperten Max hier bei mir. Hallo Max.
Oho, ja, nicht von der Couch aufstehen zu müssen, ist ein gutes Stichwort. Es ist draußen viel zu warm, von daher finde ich das super, wenn man drin kühl vor dem Ventilator Serien gucken kann. Und der Podcast basiert, glaube ich, auf deiner gemeinen Frage letztes Jahr. Auf was freut ihr euch denn noch im Rest des Jahres? Und wir durften nur eine Serie nennen.
Das stimmt. Ich habe letztes Mal gesagt, okay, am Ende reden wir noch ganz kurz über, jeder darf eine mitbringen. Und ich hörte noch am anderen Ende von Berlin Max Hände über seinem Kopf zusammenklatschen und ein großes Stöhnen. Und das wollen wir jetzt korrigieren und vorausschauen. Und wer sich jetzt als regelmäßig Hörer oder Hörerin fragt, stopp mal, ihr habt doch schon Anfang des Jahres über die besten Serien, die da noch kommen, geredet. Das stimmt. Aber in 6 Monaten passiert tatsächlich eine ganze Menge. Einerseits haben so Serien wie Herr der Ringe, Resident Evil, die vielleicht heiß erwartet waren, inzwischen ja schon Andeutungen gemacht oder es kristallisiert sich heraus, dass die dann doch nicht mehr dieses Jahr kommen. Und andererseits sind natürlich auch viele Serien, von denen wir noch gar nicht wussten, jetzt dazugekommen. Und deswegen dachten wir uns, Mensch, das müssen wir revidieren, hier müssen wir mal ein Update geben. Und wenn es euch dann auch so geht, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, jetzt mit uns dann in dieses nächste Halbjahr reinzuschnuppern, was da noch so alles kommt. Max, glaubst du, das zweite Halbjahr wird besser als das erste? Ich meine, das erste war ja schon ziemlich richtig gut. Kannst du da schon eine Einschätzung abgeben?
Ich glaube, es wird noch viel besser, weil halt auch sehr viele Serien zurückkehren, die halt, seitdem wir irgendwie seit 2019 auf neue Staffeln warten und aufgrund der Pandemie sich ja so viel verschoben hat von Dreharbeiten, dass vieles jetzt halt erst viel, viel später kommt. Und da haben wir nachher noch eine extra Sektion mit ganz tollen, großen Serien, auf deren Rückkehr wir uns freuen. Und deswegen ist halt viel auch in der ersten Hälfte noch nicht angekommen. Das war vieles, was schon abgedreht war letztes Jahr, wo nur noch wenig gedreht werden musste. Aber wir wollen natürlich nicht die großen Highlights des ersten Jahres niedermachen. Wir lieben alle mehr auf Easttown und WandaVision. Aber es kommen bestimmt noch viel bessere Serien. Oder mindestens gleichwertig gute.
Genau. Und was dann wirklich das Allerbeste war, das wissen wir natürlich dann erst am Jahresende. Aber wir wollen hier auf jeden Fall schon mal ein paar Prognosen abgeben, was es sich lohnt, worauf wir uns freuen. Und vielleicht kurz zur Einordnung. Wir haben unseren Podcast eingeteilt in 2 Blöcke. Denn einerseits kann man sich ja auf völlig neue Serien freuen, die es noch nie vorher gab, die jetzt ganz frisch starten 2021. Und da haben wir die 13 am meisten vorgemerktesten oder eigentlich die 10 am meisten vorgemerktesten und noch 3 Pluspunkte rausgesucht, die auf Moviepilot von der Community mit dem Vormerkbutton markiert wurden. Da sehen wir dann, oh, da freuen sich besonders viele Leute drauf. Und das stimmt auch erstaunlich häufig mit uns überein. Und dann haben wir uns im zweiten Teil des Podcasts dann auf die neuesten Staffeln gestürzt von schon bestehenden Serien. Und da haben Max und ich dann unsere Vorlieben walten lassen, um da die Auswahl zu treffen. Aber das sind auch viele bestimmt dabei, wo ihr sagt, oh, die kann ich auch kaum erwarten. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los, denn wir haben viel vor. Wir haben insgesamt 25 Serien bzw. Staffeln mitgebracht, auf die wir uns freuen können. Und wir lassen nur die Juli-Sachen raus, denn da gab es ja schon einen Podcast zur Juli-Vorschau, was es da alles zu streamen gibt. Und das würde sich jetzt wahrscheinlich zu viel doppeln. Also die Ted Lasso-Fans, die wisst Bescheid. Und ansonsten bekommt ihr jetzt vorgestellt erstmal die Community-Vormerkung, die am meisten vorgemerktesten Serien auf Movie Pilot. Aber bevor es da richtig in die offiziellen Zahlen reingeht, haben wir euch drei Sachen mitgebracht, die einfach so als ein bisschen ja willkürlich reingeworfene Serien hier auftauchen, weil sie so interessant sind, dass sie wahrscheinlich noch gar niemand groß auf dem Schirm hat. Und Max, da kannst du doch gleich mal anfangen mit CSI Vegas, steht hier bei mir.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen gemogelt, weil es ist ja natürlich nicht eine brandneue Serie, aber es ist das große Revival von CSI, den Tätern auf der Spur. Da kommt am 6. Oktober, startet in den USA, zumindest auf CBS, ein Serienrevival, das heißt dann CSI Vegas. Und das setzt so ein bisschen die ganze Geschichte fort. Das ist eine unglaubliche Kultserie, dieses Procedural Meisterwerk CSI. Das lief ursprünglich von, oh Gott, 2000 bis 2015 für 15 Staffeln. Hattest du davon mal was gesehen?
Ich habe ab und zu mal im Fernsehen, wenn man dann im Urlaub war oder irgendwas durchgeschaltet hat, so ein paar Einzelfolgen gesehen, aber ich war dann auch immer völlig überfordert. Was ist jetzt CSI New York, CSI, ich weiß gar nicht, welche Städte es da alle gibt. Hast du da einen Überblick, wie viel insgesamt Spin-offs es gab?
Ich meine, es waren insgesamt 4 Serien CSI. Am Anfang hieß es noch den Tätern auf der Spur und in späteren Staffeln wurde es dann umbenannt in CSI Vegas. Dann gab es noch New York und es gab CSI Miami. Und die letzte CSI-Serie war 2016 CSI Cyber. Die habe ich dann auch gar nicht gesehen. Und danach war das Franchise so ein bisschen tot, als die abgesetzt wurde. Und jetzt haben sie lange versucht, das wiederzubeleben. Eigentlich sollte die schon früher starten zum letztes Jahr zum 20. Jubiläum, aber da kam dann eine Pandemie dazwischen, deswegen kommt jetzt dieses Jahr das große Serienrevival. Und da geht's wieder halt um das Kriminallabor in Las Vegas, diesmal aber ein neues Team. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar, dass es so ein großer Fall die ganze Staffel umspannen soll und nicht ein Fall pro Woche. Und es geht dann darum, dass die ganze Integrität und Existenz des Crime Labs in Las Vegas auf dem Spiel steht. Und dann ganz viele, die dadurch verurteilt wurden, durch deren Analysen, könnten freigelassen werden. Und da muss sich ein neues Team jetzt ranmachen an diesen Fall und holt dann auch alte Charaktere zurück. Ganz vorne mit dabei natürlich Gil Grissom und Sarah Seidel und auch David Hodges. Die kommen alle zurück und Jim Brass ist auch ein Charakter aus der Originalserie, der soll auch als Gaststar zurückkommen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Serie anknüpft an das Original, ob sie jetzt einfach sagen, dass alle, die am Ende der Serie noch in Las Vegas gearbeitet haben, ihren Job gekündigt haben und weggezogen sind. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Serie.
Ja, ja. Weißt du denn, ob die Rückkehrer dann nur so in Gastauftritten oder Nebenrollen zurückkommen und dann schon ein neues Team im Vordergrund steht oder ob sie dann wirklich in ihre alten Rollen dann die Hauptfiguren wieder darstellen werden?
Also Gil Grissom und Sarah Seidel sollen schon mit zu den Hauptcharakteren gehören. Die waren ja eigentlich schon im Ruhestand. Die beiden haben am Ende der Serie zusammengefunden und jetzt kommen sie zurück. Müssen wieder in Las Vegas Verbrechen aufklären.
Ja, aber finde ich tatsächlich einen mutigen Schritt zu sagen, ich meine, diese ganzen CSI-Sachen, die zeichnen sich ja durch dieses Procedural, durch dieses Episodische aus, dass man wirklich jede Episode neu einschalten muss, ohne vorher aufgepasst zu haben oder mal ein paar Episoden übersprungen zu haben. Und jetzt zu sagen, man macht einen großen Bogen, da ja, bin ich mal gespannt, ob das dann bei genug Zuschauenden ankommt, um da zu überzeugen.
Aber ich habe auch die letzten Staffeln gar nicht mehr gesehen. Also ich glaube, die ersten 10 Staffeln, bis dann hatte ich auch alle auf DVD, habe ich alle durchgeguckt. Und dann hat sich nachher der Cast immer sehr stark verändert. Dann ist Gil Grissom auch irgendwann aus der Serie raus. Und dann wurde die von neuen Hauptcharakteren übernommen. Ja. Aber jetzt ist er zurück. Das ist ja der große Star. Alle lieben Gil. So.
Also CSI-Zuschauer, bitte schreibt euch das auf den Zettel. Dass du sagst, im Oktober kommt's wahrscheinlich.
In den USA bei CBS weiß man noch nicht. Es gibt bisher noch keinen deutschen Sender oder Streamer, wo die dann zu sehen ist. Ich könnte mir vorstellen, die Originalserie lief immer bei der RTL Group, also bei RTL oder Vox. Da könnte das dann vielleicht auch irgendwann in Deutschland landen. Aber das dauert dann wahrscheinlich
noch
ein bisschen.
Das würde sich dann ja wahrscheinlich noch nach hinten verzögern. Na, mal schauen. Vielleicht gibt's ja doch einen Streaming-Dienst, der vorher schon hier schreit, dass die wechseln, die Serien ab und zu, kommt ja dann doch vor. Ich habe als nächstes mitgebracht Dan Brown, The Lost Symbol. Das ist eine Peacock-Serie, die jetzt gerade gedreht wurde. Das heißt, sie wird eventuell dann bei Sky laufen, weil die häufig dann da landen in Deutschland. Und wer sagt, stopp mal, den Brown, das kenne ich doch. Ja, sehr richtig, der Name dürfte euch bekannt vorkommen, wenn ihr Sakrileg, also Da Vinci Code oder Illuminati oder Inferno geschaut habt mit Tom Hanks. Das ist ja der große Harvard-Symbologe Robert Langdon, der da die Kinos schon in mehreren Filmen unsicher machte. Und jetzt hat sich da offenbar jemand gedacht, Mensch, da gab es doch mehr Bücher als nur die drei, die im Kino verfilmt wurden. Dann nehme ich mir doch das, was sie ausgelassen haben, was sie übersprungen haben, nämlich Das verlorene Symbol oder The Solomon Key, wie der auch im Original heißt, und macht eine Serie draus. Und deshalb haben wir jetzt Robert Langdon als Codebrecher dann wieder, diesmal auf dem kleinen Bildschirm und als Rätselfreund, und der muss aufklären, was mit seinem Mentor passiert ist, der entführt wurde, er muss da eine Verschwörung aufdecken. Also ich denke, da wird wieder ziemlich viel passieren mit irgendwelchen Symbolen, die gedeutet werden müssen und dann einen Robert Langdon quer durch die Stadt schicken. Aber natürlich wird nicht Tom Hanks die Hauptrolle spielen, sondern da findet dann eine Neubesetzung statt. Der hat dann wahrscheinlich doch keine Zeit für so eine Peacock-Serie. Und deshalb wird dann Robert Langdon von Ashley Zuckerman verkörpert. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also der Name, den würde ich auch nicht gleich ein Gesicht vor Augen haben. Aber wenn ihr zum Beispiel zuletzt die Fear Street-Reihe gesehen habt, da ist der als Sheriff Nick Good unterwegs. Oder in Succession oder A Teacher in solchen Serien war er dabei. Also mal gucken, wie er sich da als Symbologe schlägt. Ich habe tatsächlich fast alle Dan Brown Bücher, die zum Robert Langdon Zyklus gehören, gelesen, bis auf das letzte. Muss sagen, The Lost Symbol war somit das am uninteressantesten. Also ich konnte verstehen, warum es damals ausgelassen wurde aus den Kinofilmen. Weil das ja natürlich viel davon lebt, dass da so ein Amerikaner in so europäisch alten Städten unterwegs ist und da irgendwelche Geheimgänge und sowas findet. Und das spielt tatsächlich in Washington D.C., also auf amerikanischem Boden, wo dann ja die Geschichte einfach noch nicht so weit zurückreicht, dass da irgendwie viel versteckt sein kann. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwie gespannt, was sie daraus machen, ob sie da was rausziehen können, und werde mir das bestimmt angucken.
Aber die Serie sah jetzt eher aus wie ein Prequel, also es geht ja um einen jüngeren Langdon wahrscheinlich.
Genau, in der Zeitlinie springen sie sowieso die ganze Zeit rum. Also die Bücher zum Beispiel, da kam ja erst Illuminati und dann Sakrileg und dann Inferno. Und das haben sie auch einfach bei den Kinofilmen getauscht nach Lust und Laune, welches das berühmteste Buch war zuerst verfilmt, das andere dann einfach zeitlich danach einsortiert. Ich glaube, da nehmen sie einfach ein paar Freiheiten raus. Und so wichtig ist das ja auch nicht, dass sie ständig aufeinander verweisen. Insofern, ja. Meinst du, der soll einfach einen jungen Tom Hanks darstellen und dann sollte sich das alles nahtlos ineinander fügen, Max?
Also das sah für mich so aus. Ich glaube, es wurde auch mal als Prequel angekündigt. Die hieß ja ursprünglich auch mal Langdon, die Serie. Und dann haben sie es irgendwie umbenannt in Lost Symbol, dann in Dan Browns Lost Symbol. bin ich aber sehr gespannt, wie sie das machen. Und ich freue mich auf Eddie Izzard, der mitspielt. Der spielt, glaube ich, seinen Mentoren in der Serie.
Ja, interessant, interessant. Ja, genau. Das ist also noch eine Serie, die wir uns rausgepickt haben, von der wahrscheinlich noch nicht so viele gehört haben. Aber von der nächsten haben bestimmt schon ein paar mehr Leute gehört, weil sie nämlich die Serie, die Anime-Serie kennen, auf der es basiert. Und wir reden hier von Cowboy Bebop, was zu Netflix kommt. Allerdings als Realserie diesmal und nicht als Animationsserie. Was hältst du von diesem Remake, Max?
Ich freue mich so unglaublich. Da habe ich schon ein bisschen in unserem ersten Serien-Highlights 2021-Podcast drüber gesprochen. Also wenn ihr noch mehr hören wollt, könnt ihr Folge 107 euch noch mal anhören. Genau, es ist die Live-Action-Verfilmung der Anime-Serie aus den späten 90ern, die so die große Anime-Welle in den Westen mit rübergebracht hat. Einmal ganz kurz, worum es geht, sehr grob. Es geht um eine zusammengewürfelte Crew von Kopfgeldjägern und Jägerinnen, die mit ihrem Raumschiff der Bebop durchs Sonnensystem fliegen und Aufträge annehmen. Und dazu gehört der ehemalige Auftragskiller Spike Spiegel. Der wird in der Serie von John Cho gespielt. Und da gab schon erste Bilder von seiner Frisur. Und das ist jetzt schon das Highlight, seine wilde Spike Spiegel-Frisur in der Serie. Und dann gibt's noch den ehemaligen Cop Jet Black. Und dann gibt es die Trickbetrügerin Faye Valentine, die ihr Gedächtnis verloren hat, und die exzentrische Hackerin Ed mit ihrem hochintelligenten Corgi ein. Und solange der Corgi in der Serie vorkommt, ist es jetzt schon mein Serienhighlight 2021.
Ein weltraumreisender Hund, ja, sehr gut. Und ich glaube, die eigentliche Serie, die hat ja auch nur eine recht begrenzte Anzahl an Episoden und ist bei Netflix verfügbar, oder? Also wenn jetzt jemand sagt, oh, das hört sich interessant an, aber ich kenne gar nicht die Vorlage, dann kann man da wahrscheinlich jetzt noch schnell aufholen und das schaffen, bis das irgendwann mal im Verlaufe des nächsten zweiten Halbjahres zu Netflix kommt.
Ich habe sie mal auf Netflix gesehen, aber ich glaube, sie ist jetzt tatsächlich gerade wieder weg, was natürlich blöd ist, wenn
Das
sich
ist
jetzt
ja
alle. Nee,
ungeheuerlich.
sie ist nicht mehr da, gerade nachgeguckt. Aber sie kommt
Na.
bestimmt dann noch mal vorher zurück. Die Serie soll im Herbst starten. Es
Ah
gibt noch
ja.
kein direktes Startdatum, aber angepeilt ist Herbst. Das ist ja bald.
Ja, Herbst klingt schon ziemlich bald, wenn wir jetzt Sommer haben. Außerdem zu Netflix kommt unsere nächste Serie. Jetzt sind wir bei Platz 10 der am meisten vorgemerkten Serien und die heißt Midnight Mass. Also die Mitternachtsmesse, wenn man das übersetzen will. Aber wir haben natürlich den englischen Titel, weil Englisch immer viel cooler klingt bei Netflix. Und das ist eine Mystery-Horror-Serie über eine, ja, isolierte Inselgemeinschaft, wo mysteriöse Dinge vor sich gehen, irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse sich entfalten und angsteinflößende Omen um sich greifen. Das ist alles sehr wischiwaschi und formuliert, wenn man sich so die Synopsen durchliest. Und da kommt dann ein junger, charismatischer Priester an und da, ja, brechen sich viele interessante Dinge Bahn. Warum ich mich vor allem darauf freue, ist, dass es von Mike Flanagan mal wieder ja, inszeniert wird. Der hat natürlich so Sachen wie Spuk in Hill House oder Spuk in Bly Manor oder auch Filme wie Oculus oder Dr. Sleep gedreht und sich da
Dr.
schon
Sleeps
erst.
Erwachen in
Ach,
Deutschland. Oh
Verzeihung,
Gott,
Dr.
dieser
Sleep
schreckliche
Erwachen mit
deutsche Titel.
Zusatztitel. Auf jeden Fall hat er sich so als Horrorgenie schon jetzt in den letzten Jahren hervorgetan und da freue ich mich eigentlich auf alles, was von ihm kommt. Und gerade wenn man so wenig darüber weiß, ist es natürlich umso spannender zu sehen, in welche Richtung sich das dann entwickeln wird. Steht bestimmt auch auf deiner Watchlist, du alter Horrorfilm, oder,
Ganz
Max?
oben, die kommt bestimmt im September oder Oktober, kann ich mir sehr vorstellen. Pünktlich zu Halloween freue ich mich riesig. Es gibt immer dieses Mike Flanagan-Verse, weil er immer wieder gleiche Schauspieler in seinen Serien und Filmen besetzt. Und da freue ich mich auch wieder auf ganz viele Rückkehrer. Ich glaube, Kate Siegel heißt sie, die spielt wieder mit. Und Rahul Kohli aus Spuk in Bly Manor ist auch mit dabei.
Stimmt, sehr, der war auch sehr cool in der zweiten Staffel,
Da
beziehungsweise
war
eben
der
die erste
Koch,
von.
genau.
Ja. Kannst du dir eigentlich dieses Phänomen erklären, dass die ganzen Horrorsachen immer im Herbst kommen? Liegt es wirklich an Halloween, dass es da hinarbeitet, oder sind im September die meisten Leute willig, sich zu gruseln vorher?
Ich glaube, zumindest bei Netflix hat sich das ja so etabliert, dass sie ab September immer diese Reihe starten mit Netflix and Chills, dass sie da Horrorfilme und Serien so in einen großen Themenblock packen. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie das sich dann auch aufsparen als Highlight dafür.
Ja. Aber im Kino haben wir das ja auch, viele Horrorfilme. Also ja, Horrorfans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Und wer nicht so Horrorfan ist, der kann sich dann eher auf was anderes freuen. Eine sehr große Sache, die nämlich auch noch dieses Jahr kommt und die auf dem Vormerkungsplatz 9 ist, beim Moviepilot, ist Star Wars The Book of Boba Fett. Also die nächste Star Wars Realserie, die uns erwartet. Wer Staffel 2 von The Mandalorian zu Ende geguckt hat, wird da schon gesehen haben, dass da schon was angeteasert wurde, wo das hingeht. Und was ich in den letzten Wochen und Monaten jetzt immer so mitbekommen habe, ist, dass das anscheinend so ein, ja, halbes Mandalorian-Steffelchen ist, was uns da erwartet, weil dann doch sehr viele Figuren, die da aufgetaucht sind, hier nochmal mit reingenommen werden.
Da gab
Aber
es ein
weißt du,
schönes Interview von Ming-Na Wen, die Fennec Shand spielt, dass sie die ersten paar Wochen während des Drehs überhaupt nicht gewusst hat, dass sie The Book of Boba Fett dreht, und sie dachte, sie wäre am Set der dritten Staffel Mandalorian, weil es auch auf den Drehbüchern irgendwie auch nicht steht, welche Serie das ist, weil natürlich alles immer, was unter dem Disney-Deckmantel ist, unter geheimen Arbeitstiteln dann gedreht wird, und bis ihr dann irgendjemand gesagt hat, ach übrigens, das hier ist The Book of Boba Fett.
ja, so, also dir ist die Geheimhaltung so groß, dass nicht mal die Stars wissen, was sie eigentlich gerade drehen. Hauptsache es ist irgendwas von Star Wars. Und wenn ihr jetzt traurig wart, dass Mandalorian keine neue Staffel dieses Jahr kommt, wie es ja bisher immer war, dann könnt ihr euch auf jeden Fall das vormerken, denn ja, da werdet ihr sicherlich eure Star Wars-Dosis dann kriegen, die in sehr ähnlicher Weise hoffentlich erzählt wird.
Und wenn der Star Wars-Durst ganz groß ist, gibt es auch schon im September eine neue Star Wars-Serie, die heißt Visionen. Das ist eine Anime-Serie. Das ist eine Anthologieserie mit mehreren Folgen, wo verschiedene Anime-Studios so ihren eigenen Blick auf das Star Wars-Universum präsentieren. Und da gibt es auch eine Folge, wo Star Wars als Rock-Opera irgendwie gezeigt wird. Also es sieht sehr wild aus, und da freue ich mich riesig. Ich bin auch großer Fan von Animatrix, das war also die Anime-Version von Matrix. Und wenn das dann so ein bisschen die Star Wars-Pendant ist, könnte, glaube ich, ganz interessant werden.
Ja, Matrix hat's vorgemacht und jetzt kommen die ganzen großen Franchise und wollen auch alle Animationssachen. Also es kommt ja jetzt ein Herr der Ringe Anime-Kinofilm. Was gibt's noch hier? Zu The Witcher gibt's noch einen Animationsfilm. Zu Blade Runner gibt's eine Animationsserie. Also das ist ein Feld, was jetzt alle ausschöpfen wollen und offenbar auch Star Wars. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Die ist auf Platz 7 der meisten Vormerkungen. Und läuft bei Hulu dann wahrscheinlich, also bei Deutschland wird es dann sehr aller Wahrscheinlichkeit zu Disney Plus kommen, wo ja jetzt alle Hulu-Serien ausgewertet werden. Und die nennt sich Why the Last Men. Was verbirgt sich hinter diesem Y des letzten Mannes,
Max? Genau, es heißt nicht Why, sondern Warum der letzte Mann, sondern Why Y der letzte Mann, startet am 13. September bei FX und Hulu. Das ist dann so ein Themengebiet auf Hulu. Und in Deutschland kommt es dann definitiv zu Disney Plus. Da gab es ja dieses Jahr ist dieser Star-Bereich gestartet bei Disney Plus. Und da gab es auch so einen Trailer, wo dann schon mehrere Titel gezeigt wurden, was dann alles irgendwann in naher oder ferner Zukunft bei Star kommt. Und da war dann auch Why the Last Man dabei. Steht aber noch nicht fest, ob das direkt parallel zur US-Ausstrahlung kommt oder wahrscheinlich ein paar Wochen später. Vielleicht haben wir das Glück, wie bei Love, Victor, wo die zweite Staffel kam ja auch 2 Wochen später dann nach Hulu. Allerdings dann wöchentlich und nicht alles auf einmal. Und das Ganze ist eine Live-Action-Verfilmung des Graphic Novels Why the Last Man von Brian K. Vaughan und Pia Guerra. Und die Verfilmung ist schon seit 2015 in Entwicklung und jetzt kommt sie tatsächlich, also Fans dachten schon, vielleicht wird das nichts mehr. Einmal ganz grob, worum es geht. In dem Comic, es geht um ein mysteriöses Virus, das dafür sorgt, dass alle Säugetiere mit dem Y-Chromosom, da haben wir den Titel wieder, sterben.
Ah, jetzt erklärt sich einiges.
Alle bis auf 2, und zwar der Mensch Yorick Brown und sein Kapuzineräffchen Ampersand, die sind die einzigen männlichen Säugetiere noch auf dem Planeten. Und Yoricks Mutter ist Kongressabgeordnete, die wird in der Serie gespielt von Diane Lane, da freue ich mich schon riesig. Und die beiden werden dann gemeinsam mit der Agentin 355, begeben die sich auf den Weg zu einer Genetikerin, damit die Menschheit noch gerettet werden kann, weil es gibt jetzt nur noch einen menschlichen Mann auf dem Planeten und irgendwie muss ja die Fortpflanzung sichergestellt werden, wenn nur noch Frauen auf dem Planeten existieren. Und jetzt begeben die sich dann durch so eine postapokalyptische Welt und sind immer auf der Flucht vor Menschen, die Yorick für ihre eigenen Zwecke benutzen wollen. Oder ihnen den Samen rauben wollen.
Ach, du meine Güte. Also Postapokalypse ist immer gut. Auf jeden Fall die Prämisse, die Ausgangssituation dieser Serie klingt sehr spannend. Erinnert mich ein bisschen an Chaos Walking, was ich zuletzt gesehen habe. Das ist ein Science-Fiction-Film, der jetzt auch demnächst zu Sky kommt, wo aber es umgekehrt war, dass es scheinbar nur Männer gab und dann taucht auf einmal eine Frau auf und dann war viel los. Nenn mich schwarzmalerisch, aber ich glaube, mehr Frauen auf der Welt und ein Mann funktioniert besser als nur Männer und eine Frau. Wenn ich so in die potenzielle Zukunft schaue. Aber ja, natürlich wollen wir eigentlich ausgeglichen haben. Und
ja, das postapokalyptisch bezieht sich jetzt nicht darauf, dass nur noch Frauen existieren, sondern halt darum, dass ja die Existenz der Menschheit dann gefährdet ist, wenn es keine Fortpflanzung mehr gibt.
Klar, klar. Dann gehen wir weiter zur nächsten Serie und wie es nicht anders sein könnte, ist natürlich Marvel ganz viel vorgemerkt, was jetzt an Marvel-Serien demnächst kommt, zu Disney Plus logischerweise. Und das ist Miss Marvel und da haben wir auch schon Anfang des Jahres drüber gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass Max sogar erzählt hatte, er hat voller Begeisterung die Comics dazu gelesen und das wird ganz toll.
Ja, ich freue mich super. Leider ist es, glaube ich, auch die Marvel-Serie dieses Jahr mit den wenigsten Vormerkungen. Das finde ich sehr traurig. Mehr Leute sollten sich auf Miss Marvel freuen. Das ist die erste MCU-Teenie-Serie. Es geht nämlich um die pakistanisch-amerikanische Teenagerin Kamala Khan, die Superkräfte erhält. Da weiß man noch nicht. In der Serie, in den Comics ist sie eine Inhuman, die dann durch so eine mystische Bombe irgendwie ihre Kräfte erweckt werden. Aber die Inhumans, ich weiß nicht, ob das MCU die noch mal auskramen wird und da wahrscheinlich irgendeinen anderen Weg finden wird, um ihre Superkräfte, damit sie die bekommt. Da freue ich mich sehr drauf. Ich fand die Comics sehr cool. Das ist noch eine recht neue Marvel-Comic-Figur. Und sie hat mich sehr an Peter Parker erinnert, weil sie auch so ein kleiner Nerd ist, sie ist Gamerin und sie schreibt gerne Superhelden-Fanfiction, ist Riesenfan von Captain Marvel. Und dann kriegt sie selber Superfähigkeiten und bekämpft dann Kriminelle und das Böse in New Jersey. Da freue ich mich sehr. Die Hauptrolle spielt Iman Vellani, noch eine junge Schauspielerin, die noch nicht so bekannt ist. Und ihr bester Freund in der Serie, der heißt Bruno und der wird gespielt von Matt Lintz. Den kennen alle The Walking Dead Fans als Henry aus der 8. Staffel? 9. Staffel? Ja, 9. Staffel, ja. Oh Gott. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Du darfst mich noch aufklären, nennt die sich Miss Marvel, weil sie einfach so sehr Captain Marvel feiert, dass sie sich genauso oder eine kleine verkleinerte Version davon nennen will?
Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen tricky im MCU. Zumindest in den Comics nennt sie sich Miss Marvel, weil Captain Marvel früher in den Comics Miss Marvel hieß und hat sich dann umbenannt später. Und dann hat sie quasi das frühere Alter Ego von Captain Marvel übernommen, weil sie so die gleichen Klamotten auch trägt, so angelehnt an sie. Glaube ich nicht, dass das auch genauso in der Serie stattfinden wird. Bin ich mal gespannt. Es ist auf jeden Fall, soll die Serie ist quasi ein Prequel zu Captain Marvel 2. Der heißt dann The Marvels, der nächste große Captain Marvel Blockbuster, wo dann Carol Danvers und Monica Rambeau und Kamala Khan zusammen ein Marvel-Trio geben. kann ich mir natürlich vorstellen, dass vielleicht Captain Marvel am Ende der Serie einfach auftaucht und sagt, hey, du bist cool, sei doch Miss Marvel. Oder sie nennt sich Captain Marvel und dann kommt Captain Marvel an und sagt, nein, nein, das ist mein Name. Du musst dir einen neuen suchen. Nenn dich doch Miss Marvel.
Auf jeden Fall ein Marvel-Großereignis. Und wenn dann in meinem Titel, wie immer es üblich ist, auch noch Marvel steht, dann ist es Marvels, The Marvels. Es ist ein großes Marvel-Fest.
Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil es natürlich eine Teenager-Story ist, auch in den Comics. Das hatten wir bisher im MCU jetzt noch nicht. Vielleicht so ein bisschen in Spider-Man Homecoming. Aber hier halt voll geht's halt um das Highschool-Leben und die ganzen Teenager-Sorgen und Ängste. Da freue ich mich sehr.
Ja, das ist gespannt. Bin ich auch gespannt, wie sie das mal ausloten, die Jugendlichen da, wie die sich schlagen. Da hatten wir bisher wirklich nur Spider-Man. Dann komme ich zur nächsten Serie, die jetzt wahrscheinlich eigentlich Andrea hypen würde, wenn sie hier wäre. Es geht um Vikings Valhalla, was als neue Serie kommt. Und das haben sich auch eine ganze Menge Leute schon vorgemerkt. Das setzt an 100 Jahre nach der Serie Vikings. Aber es geht natürlich immer noch um die Wikinger, nur dass die jetzt nicht mal in ihrer Hochphase sind, sondern eher schon so im ausgehenden Zeitalter der Wikinger, also wo die sich anpassen müssen und in die Zivilisationen der anderen Länder so ein bisschen mit integrieren. Wir haben da im Prinzip einen Neustart mit alten Wurzeln, sage ich mal, denn wir sind natürlich immer noch in Kattegat, wo die Wikinger in Skandinavien zu Hause sind, aber wo sie auch mal wieder ausziehen, um ja entweder Kämpfe oder Handel anzuzetteln. Mit völlig neuen Hauptfiguren wie Leif Erikson, Fredis, Harald, Wilhelm der Eroberer. Das sind alles ja Personen, die wir jetzt neu kennenlernen müssen. Und da ist natürlich die Frage, werden wir einen neuen Ragnar oder irgendwas bekommen, an den wir uns so richtig hängen können? Denn Vikings war natürlich stark bestimmt von Ragnar, der gefeiert wurde ohne Ende. Zu Recht. Und jetzt versucht die Serie da einen Neustart und während Vikings, die Ursprungsserie vom History Channel produziert worden war und dann überall so hinkam, ist die jetzt tatsächlich direkt schon zu Netflix gekommen. Also Netflix hat sich das geschnappt und gesagt, wir machen da eine neue Serie draus und mal gucken, wie das sich entwickelt. Das wird hoffentlich wieder historisch und episch und viele große Flechtfrisuren und blutbespritzte Gesichter, wie wir das so kennen.
Ich finde das auch cool. Die machen ja so einen riesen Zeitsprung in der Serie, dass man da so die Entwicklung auch die etwas krassere Entwicklung dann sieht von Skandinavien, wenn dann das ganze Christentum sich viel weiter jetzt ausgebreitet hat als noch in Vikings. Und dann Heiden?
Die Heiden.
Der nordische Glauben?
Ja. Ja.
Dass der halt immer mehr in den Hintergrund rückt und dann Familien oder Clan zersplittert sind, weil die einen zum Christentum abwandern. Das ist, glaube ich, ein sehr spannender Blick.
Ja, da können wir historisch dann auch hoffentlich auch noch was mitnehmen. Mal gucken, wie akkurat sich die Serie dann an die eigentliche Historie hält. Da hat Vikings sich ja immer ein paar Freiheiten rausgenommen. Aber ja, wir werden es herausfinden und zwar noch dieses Jahr, obwohl noch kein konkretes Startdatum feststeht, aber soll noch dieses Jahr kommen. Auf Platz 5 der meisten Vormerkungen ist dann What If gelandet, noch eine Marvel-Serie bei Disney Plus. Und da habe ich vor kurzem auch den Trailer gesehen, ganz bunt und animiert und einladend. Da geht es darum, dass die ganzen Marvel-Helden, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten kennengelernt haben, einmal in ganz alternative Handlungsstränge geschickt werden. Also was wäre passiert, wenn nicht Captain America geworden wäre, sondern eine andere Person?
Sondern Max. Sharon Carter hat das Supersoldatenserum genommen. Das ist, glaube ich, so eins der Szenarien. Oder was wäre, wenn T'Challa sich den...
Peggy Carter meinst du bestimmt, ne?
Oh, was habe ich gesagt?
Sharon Carter.
Oh nein, nee, die nicht. Die nicht. Ich meine Peggy Carter. Und die wird dann zu Captain Carter oder T'Challa, der sich dann den Ravagers angeschlossen hat und jetzt der neue Star-Lord ist. Oder was wäre, wenn ein Zombie-Virus das Marvel-Universum überrannt und überall Marvel-Zombies rumlaufen? Da bin ich sehr gespannt. Der Trailer sah auf jeden Fall sehr wild aus.
Genau, sehr, sehr abgefahren und spaßig, mal so ein bisschen spielen mit diesem ganzen Universum, was man aufgemacht hat, wo es dann wahrscheinlich noch komplizierter wird, aber ich, ja, mal gucken. Vielleicht hat uns ja Loki da schon reingeführt in die ganzen What-if, die Was-wäre-möglich-Stränge, die so in alternativen Realitäten hätten sich abspielen können.
Haben wir schon. Was wäre, wenn Loki ein Alligator wäre? Großes Highlight.
Ja, mal gucken, ob der Alligator zurückkommt.
Und da sind natürlich auch ganz viele MCU-Stars, die ihre Charaktere widersprechen. Da haben wir auch den letzten Auftritt noch von Chadwick Boseman, der damals schon vor seinem Tod seine Sprachaufnahmen aufgenommen hatte für die Serie.
Ach, das ist ja krass, das wusste ich auch noch gar nicht. Oh.
Und aber einige werden auch nicht gesprochen von ihren eigentlichen Live-Action-Darstellern, also Iron Man, Steve Rogers und Doctor Strange, die haben neue Sprecher, was ich sehr schade fand. Ich habe den Trailer auch auf Deutsch gesehen und da hatten auch die Figuren andere Synchronsprecher. Da hätte man wenigstens im Deutschen ja auch die gleichen Synchronsprecher nehmen können. Das war mal das, was mich an Star Wars so fasziniert hat, dass die ganzen Serien in der deutschen Synchronisation, auch die Animationsserien, alle mit den Filmen verbunden sind, weil die alle die gleichen Synchronsprecher haben. Also in Clone Wars hat Anakin halt auch die Anakin-Synchronstimme aus den Filmen und
stimmt, da haben wir ja zumindest mal einen Vorteil, wenn Sachen synchronisiert werden, dass wir dann, wenn die großen Stars sich zu schade sind oder keine Zeit haben, um anzutanzen, das korrigieren können. Aber gut, jetzt ist es passiert und wir freuen uns natürlich trotzdem drauf. Und,
genau, und die startet am 11. August, falls wir es noch nicht gesagt haben. Am 11. August bei Disney Plus 10 Folgen wöchentlich. Oh Gott. Und das sind dann bestimmt nur, weil es eine Animationsserie ist, so 20 Minuten Folgen.
Eine halbe Stunde höchstens, ja, denke ich auch. Ja.
Das ist wieder das Trauma von WandaVision. So 20 Minuten und dann wieder eine Woche warten.
Müssen wir dann einfach mehrfach gucken.
Ja.
Und eine weitere Comic-Verfilmung oder Graphic Novel, die auch noch kommt dieses Jahr und die auf Platz 4 der meisten Vormerkungen ist, ist Sandman. Da geht es nicht um den Sandmann, wenn ihr schön in den DDR Sandmann immer geguckt habt. Und es geht auch nicht um den Sandy aus Hüter des Lichts, der natürlich auch sehr süß ist, wenn ihr diesen Animationsfilm kennt. Sondern es geht um den, ich glaube, von Neil Gaiman erschaffenen Sandmann, oder Max?
Genau, das ist sein Fantasy-Comic-Epos. Und es ist von DC, also war damals von Vertigo. Also haben wir jetzt auch mal eine DC-Serie dabei, nicht nur Marvel und Star Wars. Und es geht um Dream, den Herrscher des Traumreichs, also schon das Sandmännchen, kann man so sagen. Und der wird im Jahr 1916 durch ein okkultes Ritual gefangen genommen und weggesperrt. Und 105 Jahre später, 2021, kann er sich endlich befreien und muss nun wieder Ordnung in sein Königreich bringen. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe den Comic seit Jahren bei mir im Schrank liegen und ich habe noch nicht gelesen. Jetzt ist die beste Gelegenheit, glaube ich. Die erste Staffel der Serie soll auch die ersten zwei Bände adaptieren. Bin ich sehr gespannt. Da spielt Tom Sturridge die Hauptrolle und Gwendoline Christie, kennen wir alle aus Game of Thrones,
Teufel.
Spielt Lucifer, die eigentlich genau die Version von Tom Ellis aus Lucifer. Oder Tom Ellis hieß er, nicht, dass ich den falschen Namen
sage. Ja, ist genau. Richtig.
Weil der basiert auf der Comic-Version, die in Sandman eingeführt wurde, in den DC-Comics. Aber in der Lucifer-Serie hat er sich so sehr verändert von seinem Comic-Counterpart, dass sie das jetzt noch mal für die Serie noch mal neu besetzen. Wäre aber lustig gewesen, wenn sie die ganzen Serien verbunden hätten, wo jetzt ja Lucifer auch zu Netflix gehört.
Stimmt, eigentlich schon, ne? Aber ich glaube, die brauchen auch ein bisschen Eigenständigkeit und für den Neustart dann nicht schon was mit reinnehmen, was vielleicht sich irgendwie etabliert hat und dann sagen die Fans, da machen sie es ganz anders. Da bin ich dann tatsächlich doch froh, dass Gwendoline Christie einfach eine großartige Wahl ist. Also, hallo, kann ich mir bestens vorstellen, wie sie da die unterirdischen Geschicke lenkt.
Und ich freue mich auch sehr, Jenna Coleman spielt auch mit. Die kennen wir zuletzt aus der Netflix-Serie Die Schlange oder aus Doctor Who. Die spielt Johanna Constantine. Das ist eine Vorfahren von John Constantine.
Da kommt alles zusammen für die Comic-Fans auf jeden
Fall.
Das
ganze DC-Universum kommt zusammen.
Sehr schön, sehr schön.
Bin ich gespannt. Ich weiß noch nicht, ob sie wirklich dieses Jahr kommen soll, weil die Dreharbeiten laufen noch bis, sollen jetzt, glaube ich, gerade erst beendet worden sein. Je nachdem, wie schnell sie mit der Postproduktion sind, kommt das vielleicht Ende des Jahres oder vielleicht dann auch erst nächstes Jahr. Aber zumindest spielt die Serie im Jahr 2021. Also dann müssen sie ja jetzt eigentlich bringen.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Und ich weiß auch von Serien, die sogar noch gedreht werden, die noch dieses Jahr kommen sollen. Also es ist durchaus schaffbar. Aber ja, in die Einblicke in die Planungen der Hinterzimmer-Serienschöpfer, da haben wir natürlich nicht, ob sie sich lieber Zeit lassen wollen oder nicht. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der drittmeist vorbewertetesten Serie.
Nochmal Marvel.
Genau, nochmal Marvel angekommen. Nämlich bei Hawkeye, das zu Disney Plus kommt. Und da geht es natürlich, wie sollte es anders sein, der Titel verrät es ja, um Hawkeye, den Meisterschützen unter den Avengers, von Jeremy Renner gespielt, der da jetzt zurückkommt und seine eigene Serie kriegt, beziehungsweise der sich diese Serie natürlich auch teilen wird mit jemand anderem, oder Max?
Mit Hawkeye, genau. Mit Hayley Steinfeld, die spielt Kate Bishop, das ist die nächste Hawkeye in den Marvel-Comics. Und Clint Barton hat ja zuletzt schon ein neues alter Ego angenommen, ein neues Alias und sich Ronin genannt. Von daher wird er jetzt dann eine Nachfolgerin suchen und trainiert dann die junge Hayley Steinfeld, Kate Bishop. Und ich freue mich schon sehr auf die Serie, allein wegen des Casts. Also spielt Vera Farmiga mit als Mutter von Hayley Steinfeld. Und Florence Pugh spielt mit als Yelena Belova, die wir jetzt gerade aus Black Widow kennen, falls ihr den Film schon gesehen habt. Und es spielt auch ein Golden Retriever eine Hauptrolle, der heißt Lucky the Pizza Dog. Den kennt man aus den Comics. Also mehr Hunde braucht das MCU.
Ja, das MCU hat eindeutig Hunde-Content notwendig, nachdem wir in Captain Marvel so viel Katzen-Content hatten, ne?
Ja, der Flirken da. genau, und falls ihr die Post-Credit-Scene aus Black Widow gesehen habt, dann wisst ihr schon ungefähr, was so die Ausgangssituation sein könnte von Hawkeye, die verrate ich jetzt aber nicht.
Ja, bitte, ich habe nämlich auch noch nicht gesehen.
die erklärt zumindest, was Florence Pugh dort macht in New York. Bei Hawkeye.
Okay, ja. Also wenn ihr euch auf Hawkeye freut, dann habt ihr das sowieso schon auf dem Schirm und der kommt dann noch dieses Jahr und wird hoffentlich auch viel Bogenschützen-Action wieder mitbringen.
Ja, und war jetzt die letzte Marvel-Serie, glaube ich, auch in unserer Vorschau. Ihr könnt natürlich noch ganz viel mehr Marvel-Content von uns hören. Da haben wir Folge 115, haben wir die 17 Marvel-Serien, die 2021 bis 2023 starten, mal alle in seiner kleinen Übersicht besprochen. Da könnt ihr noch ganz viel mehr Marvel-Vorfreude hören.
Sehr schön, sehr schön. Da könnt ihr noch mal genau einsteigen, ja.
Und jetzt kommt deine große Vorfreude.
Jetzt kommt meine große Vorfreude. Ich habe ja letzte Woche schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Es geht um ein kleines 14-bändiges Fantasy-Epos nach den Büchern von Robert Jordan. Das Rad der Zeit oder The Wheel of Time, was jetzt gerade von Amazon verfilmt wurde und definitiv noch kommt dieses Jahr. Ich bin schon sehr gespannt auf den ersten Trailer. Wir haben bisher nur so kleine Schnipsel gesehen, aber die waren schon sehr aufregend mit großer Magie und Schwertkämpfen und allem. Und wer da noch gar nichts von gehört hat, ich versuche mal die Handlung kompliziert.
Erklär's mir, ich habe noch nie was von das Rad der Zeit gehört. Okay, Schande auf mein Haupt.
Also Max, wir treffen ganz am Anfang den Bauernsohn Rand L. Thor, ja, geschrieben wie Thor, aber Rand genannt. Und der wohnt da so in einem beschaulichen Dorf in diesem großen Kontinent und auf einmal kommen da böse Kreaturen an und die überfallen sein Heimatdorf und man weiß nicht so richtig, was los ist, warum die jetzt da angreifen. Es ist eindeutig mit dem Bösen schlechthin verknüpft. Und ja, es stellt sich heraus, es gibt da anscheinend so ein paar Prophezeiungen, die auf diverse Leute zutreffen könnte, die in diesem Dorf wohnen, nämlich Rand und seine zwei Freunde. Und deshalb werden die von der Magierin Moraine mitgenommen, um in Sicherheit geschafft zu werden zu, ja, erstmal Richtung ihres Ordens. Die ist nämlich, ja, Zauberin und ja, wir müssen da ein bisschen in die Geschichte dieser Welt einsteigen. Die hat sich vor Jahren entzweit im Sinne von nur noch die Frauen dürfen Magie ausüben, die Männer wurden verdorben, da ist ein ganz böser draus hervorgegangen und jetzt könnte einer dieser drei der Auserwählte, der wiedergeborene Drache sein, der das Schicksal der Welt lenkt, das Rad der Zeit andreht, immer weiter dreht. Und das ist eine ganz epische Reise, die sich da auftut mit einem Barden, der sich noch anschließt und Heilerinnen und eine schöne Gruppe, die sich dann ja mal dem Bösen und mal dem Guten und mal weiß man nicht so genau, wer zu welcher Seite gehört, stellen muss. Und Das ist einfach, also da könnt ihr euch einfach als Fantasy-Fans drauf freuen und ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen und wie nah sie sich an die Bücher halten. Aber ich glaube, das wird auch jedem verständlich sein, wenn es dann losgeht in der Serie, dass es für alle runtergebrochen wird und alle verständlich ist. Und ja.
Gibt es da denn schon Infos, ob sie jetzt ein Band oder mehrere Bände verfilmen? Weil wenn du sagst, es sind 14 Bände, da habe ich ja jetzt schon Befürchtung, dass das niemals komplett verfilmt wird. Da hatten ja Fantasy-Fans schon oder auch Young Adult-Fans großes Trauma, dass irgendwie ihre ganzen Buchreihen nicht zu Ende verfilmt wurden. So, zum Beispiel The Expanse haben sie ja auch nach 6 Büchern jetzt aufgegeben und sagen, nee, jetzt machen wir doch mal Schluss. Ob da überhaupt die Chance besteht, dass sie das alles umsetzen können?
Also es soll schon größtenteils auf dem ersten Band The Eye of the World, das ist das Auge der der Welt, basieren. Aber ich habe dann eben auch gehört, dass manche Stationen vielleicht ausgelassen werden beziehungsweise irgendwie anderes aus dem zweiten Buch vorverlegt werden. Die halten sich dann natürlich recht bedeckt. Aber was ich zumindest schon mal positiv finde, ist, dass sie tatsächlich, bevor überhaupt irgendwelches richtig großes Trailermaterial oder so in die Öffentlichkeit gelangt ist, schon gesagt haben, Amazon, okay, Staffel 2 kriegt er auch noch, schreibt schon mal los, ist längst bestellt. Also wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass wir da in eine Welt reingeschmissen werden, der nie mehr zu Ende geführt wird, was ja immer am frustrierendsten überhaupt ist.
Ich zittere schon um Outlander. Da sind wir so knapp dran, aber sind jetzt bei 6 von 10 Büchern. Oh Gott, ob sie vorher abgesetzt wird, bevor es zu Ende verfilmt wird. Ha.
Ja, gucken wir mal. Also das ist ja dann doch erstaunlich, dass sie dann doch so lange durchgehalten hat. Wir können also vielleicht auch wieder 10-stafflige Serien erleben. Wer weiß das schon? Oder sie fügen es halt irgendwie zusammen. Aber die sind schon sehr dick, die Bücher. Also das kann man nicht anders sagen. Im Deutschen wurden die sogar, also im Englischen sind es 14 Bände, im Deutschen wurden die da teilweise noch mal in 2 oder sogar 3 Bände eingeteilt,
oh Gott,
um die vermarkten zu können. Also im Deutschen ist das, weiß ich nicht, über 20, fast 30 Bände.
Aber ist das eine durchgehende Geschichte von vorne bis Ende oder sind das Spin-offs mit dabei?
Ich habe mir sagen lassen, also die meiste Zeit sind schon immer die gleichen Charaktere, aber es springt dann halt doch auch in der Zeit und so und fächert sich immer weiter auf. Vielleicht findet man da vorher einen Abschluss. Mal gucken. Und ansonsten, ja, mag ich es ja immer, wenn bei so großen Fantasy-Sachen relativ unbekannte Darsteller da sind, die dann noch völlig unbeschriebene Blätter sind. Also die einzigen, die ich aus der Serie kenne, sind Rosamund Pike, die wir natürlich alle als Gone Girl kennen. Alvaro Morte als Professor, nee, natürlich nicht als Professor. Der hat eine kleine Rolle, die aber sehr gut passt auf ihn. Der wird noch nicht zu viel verraten. Und Game of Thrones Stars dürfen natürlich auch nicht fehlen. Michael Hatton, Roose Bolton, wer hat das Trauma schon überwunden? Der kann ihn dann da diesmal in einer positiven Rolle sehen. Genau. Da können wir uns also definitiv noch dieses Jahr drauf freuen. Und damit sind wir jetzt auch bereit, zur am meisten vorgemerktesten Serie bei Moviepilot zu kommen.
Ich glaube, der erste Trailer davon ist nicht ganz unschuldig daran, dass sich die jetzt alle vorgemerkt haben.
Durchaus möglich, durchaus möglich. Und das, obwohl es eine Apple TV Plus Serie ist, also wahrscheinlich nicht alle diesen Streamingdienst haben, aber der Trailer sah sehr, sehr episch Science-Fiction einladend aus. Es handelt sich um Foundation. Das ist die Verfilmung von Isaac Asimovs Sci-Fi-Epos des gleichen Namens. Das ist eine ganz komplexe Saga, die auf mehreren Planeten spielt, die überall in der Galaxis verteilt sind, die Menschen unterschiedliche Zeiten. Und da gibt es ein galaktisches Imperium, was die alle beherrscht. Und ich glaube, ohne die Bücher gelesen zu haben, ist es da schwer, irgendwie eine Handlung schon auszumachen. Aber dieser Bilderreigen, der sich da schon entfaltet hat und die Darsteller wie Jared Harris, Lee Pace, Tania Miller, Clark Peters, die waren schon alle so ansprechend, dass man eigentlich da sich nur reingeben will und gucken, was passiert, wenn man sich da reinschmeißt, oder Max?
Ja, das war so eine richtige Bilderflut. Das sah aus wie so eine Mischung aus Blade Runner und Dune mit ein bisschen Space aus Star Wars, mit der Raumschlachten. Bin ich sehr gespannt. Ich habe mich da schon mal so ein bisschen, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber für unsere Serienzeit hatte ich mich mal eingelesen, dass es dann irgendwie darum geht, dass ein Mathematiker, der wird von Jared Harris gespielt, Forschung anstellt und ein 30.000 Jahre anhaltendes dunkles Zeitalter voraussagt. Und daraufhin wird dann eine Gruppe von Experten zusammengeschlossen, diese Foundation, die neue Wege finden müssen, um die Zivilisation, die Menschheit für diese Zeit vorzubereiten.
Ja, also für Sci-Fi-Fans, glaube ich, ist das definitiv ein Muss dieses Jahr, die am meisten vorgemerkteste Serie.
Genau, und die startet am 24. September bei Apple TV+.
Na Mensch, mit konkretem Startdatum, da kann's ja losgehen. Sehr gut. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen der ja, völlig frischen neuen Serien, in die wir uns nächstes Halbjahr reingeben können und können übergehen zu den neuen Staffeln, die kommen. Also, wir haben natürlich alle Serien, die wir schon feiern und worauf wir auf die nächsten Staffeln warten. Und die größten und die tollsten, für uns zumindest, haben wir euch hier rausgesucht und diesmal geordnet nach Erscheinungsdatum, zumindest soweit wir es abschätzen können. Also zuerst die, die jetzt als nächstes kommen und dann ganz am Ende die, die noch ganz weit weg sind, wahrscheinlich erst so Silvester oder so erscheinen werden. Mal gucken.
Genau, ab August. Ted Lasso ist nicht mit drin.
Genau.
Aber da ist gestern das Embargo gefallen, also ich darf jetzt auch offiziell sagen, sie ist richtig gut, diese Staffel. Beste Weihnachtsfolge aller Zeiten.
Was? Weihnachten im Hochsommer? Okay, okay.
Ja. Beste Christmas-Folge, ja.
Und auch jetzt gut, nachdem die ganzen Fußballgefühle der EM durch sind, da nochmal anzuknüpfen mit der Fußballserie. Ja, sehr gut. Ja, dann verrate uns doch gleich erstmal als erstes, welche Serie startet denn jetzt gleich schon im August, Max?
Ja, falls ihr schon mal unsere Podcasts gehört habt, unsere Herzen brennen für The Walking Dead. Da startet jetzt die 11. und letzte Staffel am 22. August in den USA bei AMC. In Deutschland ist das noch ein bisschen tricky, weil in Deutschland lief die Serie immer beim Fox Channel, konnte man via Sky gucken, aber der wird jetzt eingestellt zum September, glaube ich, ne?
Ja, ziemlich bald jetzt schon, ja.
Genau, der wird eingestellt und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die 11. Staffel dort nicht starten wird, weil sie dann nicht, nach 3 Folgen würden sie dann nicht den Sender einstellen. Die wird dann woanders laufen, wahrscheinlich bei Disney Plus, weil natürlich Fox, Century Fox gehört zu Disney. Die Serie wurde natürlich nicht von Disney produziert, aber die Ausstrahlungslizenzen waren immer bei Fox. Und da kann man natürlich von ausgehen, dass die jetzt dann auch rübergewandert sind zu Disney Plus, wo wir jetzt auch schon alle Staffeln und Folgen bis Staffel 10c schon bei Disney Plus zu sehen haben.
Das ist also ein gutes Vorzeichen, um anzunehmen, dass sie dann zu Disney Plus kommt.
Genau, und da starten jetzt die ersten 8 Folgen von insgesamt 24 finalen Episoden. Die werden in 3 Blöcken ausgestrahlt. Der zweite Block wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Genau, und jetzt die ersten 8 Folgen. Und das spaltet sich so ein bisschen in 2 Handlungsstränge am Anfang jetzt, die Staffel. Da wissen wir zuletzt, in der 10. Staffel haben Eugene, Ezekiel und Princess und Yumiko mysteriöse Soldaten in weißen Plastikkostümen, Rüstungen getroffen, die zu einem rätselhaften Gemeinschaft gehören. Die heißt das Commonwealth. Das ist auch der große letzte Storybogen in den Walking Dead Comics. Genau, und das wird jetzt so ein bisschen beleuchtet. Auf der einen Seite weit entfernt von Alexandria und dann haben wir aber hauptsächlich auch in Alexandria ganz viel Drama in den ersten 8 Folgen, weil dort alle Menschen, nachdem jetzt das Kingdom zerstört wurde, Hilltop wurde zerstört, alle finden jetzt Zuflucht in Alexandria, was ja zerstört wurde durch die Flüsterer. Und jetzt hängen da alle ab und die Nahrungsvorräte werden immer knapper und jetzt müssen sie sich verzweifelt auf die Suche begeben nach Nahrung. Und müssen dafür immer gefährlichere Supply Runs, Versorgungsläufe ausführen. Und dann kommt auch noch eine neue Gegnergruppe, die Reapers, die Maggie, die jetzt wieder zurück ist, mit sich gebracht hat. Weil wir haben nicht ganz so viel erfahren, was sie in ihrer langjährigen Abwesenheit in The Walking Dead gemacht hat. Aber wir wissen, dass die letzte Gemeinschaft, bei der sie war, von den Reapers überrannt wurde, niedergebrannt wurde. Und die kommen jetzt auch Richtung Alexandria. Und wahrscheinlich, ich würde es jetzt mal vermuten, am Ende der 8 Folgen kommt dann das Commonwealth in letzter Sekunde und rettet sie. Und ich glaube, so richtig das Commonwealth kennenlernen werden wir dann erst im zweiten Teil, weil es gibt in den Comics eine große Anführerin des Commonwealth und die Figur wurde noch gar nicht besetzt, also ist noch gar nicht bekannt, ob die überhaupt vorkommt in der Serie. Kann ich mir vorstellen, dass das sich aufgespart wird für den zweiten Teil, wo es dann politische Ränkespiele später gibt.
Ja. Aber die Nahrungsknappheit, die wurde auf jeden Fall ja auch schon in Staffel 10c angedeutet. Und ich habe mich sowieso schon immer gefragt, was ist eigentlich, wenn diese ganzen Konserven irgendwann mal alle sind? Also irgendwann hat man doch alle Supermärkte geplündert und so ein Tomatenanbau ist zwar ganz schön, aber wenn man da 3 Monate die Pflanzen bewässert und dann hängen da 3 Tomaten dran, dann reicht das wahrscheinlich auch nicht für so eine große Gemeinschaft.
Hoffentlich sind das jetzt nicht wieder Folgen, wo Carol Suppe kocht, einfach nur eine ganze Folge.
Nein, wir sind optimistisch, dass es jetzt wieder richtig mit Handlung weitergeht.
Ja. Freust du dich?
Ja, durchaus, durchaus. Aber was ich dich schon immer mal fragen wollte, also es ist ja jetzt immer dieser Trend, dass die Staffeln nochmal geteilt werden, entweder in zwei Teile oder jetzt wie Walking Dead in drei Teile. Stört dich das, dass du sagst, du
Ja.
musst eigentlich immer wieder nochmal auf eine neue, ja, Staffel warten? Oder bei Lupin war es jetzt so, da waren die Leute dann auch verwirrt, ist es jetzt eine Staffel 2 oder ist es jetzt Staffel 2 von Teil 1? Also es wird alles
Ich
so
war bei Lucifer
aufgeweicht.
noch mehr verwirrt. Da war ja letztes Jahr gab es acht
Ja.
Folgen, dieses Jahr wieder acht Folgen, aber es ist eine Staffel. Mich nervt das, weil ich eigentlich immer warte, bis ich Staffeln bewerte, bis sie vollständig sind. Aber wenn ich jetzt irgendwie anderthalb Jahre warten muss oder 2 Jahre warten muss, bis Staffel 11 von The Walking Dead fertig ist, dann ist das schon ein bisschen. Wann kann ich sie endlich abhaken?
Ja. Also es weicht auch wieder so ein bisschen auf. Also Netflix bringt die ja immer so als Binge-Staffel raus, dass man alles hintereinander weggucken kann, aber das bricht es ja dann auch wieder runter in kleinere Einheiten, wo man dann nicht so richtig zu einem Ende kommt oder nur so zum Zwischenende. Naja. Aber das ist der aktuelle Trend und hat sicherlich auch mit Corona gerade ein bisschen zu tun, weil man kann ja nicht alles hintereinander weg abdrehen, sondern es dauert alles ein bisschen länger. Also sollten wir wahrscheinlich einfach zufrieden sein, dass wir zumindest im August schon hoffentlich ein bisschen Walking Dead bekommen und dann wieder den Durst für eine Weile gestillt haben.
Und wo wir jetzt schon bei Zweiteilung waren, kommen wir zu einer Netflix-Serie, die auch in zwei Teile wieder gespalten wurde. Das große Finale von Esther, welche
Haus
Serie?
des Gelders, Staffel 5.
La Casa.
La Casa de Papel, genau. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Es ist jetzt soweit, dass die Serie wirklich, wirklich zu Ende geht und nicht nochmal verlängert wird. Und nachdem wir in Staffel 3 einen neuen Raubzug begonnen haben in der Zentralbank in Madrid und die dann auf einmal nicht, dieser Raubzug nicht schon in Staffel 4 endete, sondern da in der Staffel 5 noch dran gehängt wurde, also wir halten uns da jetzt schon sehr lange drin auf, soll es jetzt wirklich zu Ende gehen und wir finden heraus, ob die Bankräuber da wieder rauskommen oder nicht. Und ja, ich bin gespannt, wer diesmal das Leben lassen muss. Die sind ja da recht radikal dann mal, ihre Figuren auch zu töten. Ich glaube, du hast auch schon ein bisschen Angst, Max, wer da vielleicht von uns gehen wird. Aber
Alle,
alle,
alle.
Max ist
Na,
der Überzeugung, alle.
das war so die Beschreibung der Staffel, warum sie es zweigeteilt haben, dass sich das wirklich so auch so in zwei Storyblöcke aufspaltet. Genau, die ersten 5 Folgen starten am 3. September und die finalen Episoden dann am 3. Dezember bei Netflix. Und es deutet sich an, dass in den ersten 5 Folgen dieser ganze Handlungsteil mit dem Raub in der Zentralbank endlich abgeschlossen wird. Da kommt jetzt einfach das Militär und mäht alle nieder und die letzten 5 Folgen sollen so ein Rückblick auf die emotionalen Reisen der Figuren sein, war die offizielle Beschreibung vom Showrunner. Kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Wahrscheinlich liegen sie alle im Sterben und erinnern sich zurück in den letzten Folgen. Ich weiß es nicht.
So wie die Wiesensequenz in der letzten Staffel, wo sie die Toten nochmal gezeigt haben, die schön auf der Wiese lagen.
Ja. Oder vielleicht landen sie auch alle im Knast und das sind so die letzten Folgen. Was ist so aus ihrem Leben geworden in den nächsten 20 Jahren, bis sie alle vielleicht wieder rauskommen und sich als Rentner dann nochmal zusammenfinden und Bella Ciao singen und
Aber
trinken?
jetzt mal ohne Mist, Max, das fände ich tatsächlich ein super Twist, wenn sie auf einmal sagen, ups, jetzt machen wir eine Gefängnisserie draus in den letzten Episoden, die da noch kommen.
Würde passen zu Alex Pinas Serie davor. Der hatte davor ja auch eine Frauenknast-Serie
Ja,
gedreht.
stimmt, stimmt. Also wir sind gespannt und es werden sehr zwei unterschiedliche Staffelteile, um das hier nochmal zusammenzufassen. Der erste soll super actionreich werden und der zweite super emotional und dann wird das hoffentlich ein super Serienende.
Aber es war schon immer super emotional.
Das stimmt, und wie soll es noch emotionaler werden? Die Spanier machen es möglich, auf jeden Fall. Weniger Action und emotional, vielmehr gruselig wird unsere nächste Serie, beziehungsweise Staffel. Da kommt jetzt nämlich nach langer Wartezeit die American Horror Story zurück. Max, du großer Horrorfan.
Genau, am 25. August startet in den USA bei FX die 10. Staffel American Horror Story. Wir können davon ausgehen, dass sie vermutlich in Deutschland bei Disney Plus dann starten wird, einen Monat oder 2 Monate später, weil sie in Deutschland auch immer beim Fox Channel lief, den es dann nicht mehr gibt. Genau, und die heißt jetzt Double Feature, wo wir jetzt eben schon die Thematik hatten, wieder eine Staffel, die zweigeteilt wird. Da haben sie sich entschlossen, sie machen erstmals zwei American Horror Stories in einer Staffel. Und das sind zwei Mini-Staffeln, die auch separat mit verschiedenem Cast verschieden gedreht wurden. Vielleicht
Ach.
auch wegen Corona, dass sie
Nicht so
deswegen
viele
das
Leute in einen
aufgeteilt
Raum
haben.
stecken durften, ja.
Genau, und da wissen wir aber noch nicht ganz so viel drüber. Ich bin sehr gespannt, was sie machen, weil es ist ja die Jubiläumsstaffel dieses Jahr. 10 Jahre
Staffel
American Horror
10,
Story.
krass.
Ja, und beim Cast ist zumindest über den ersten Teil schon ein bisschen bekannt. Also Sarah Paulson und Evan Peters kommen jetzt wieder zurück, nachdem sie eine Staffel ausgesetzt haben,
Wuhu!
die 1984. Macaulay Culkin spielt erstmals mit in American Horror Story.
Okay.
Sehr gespannt. Und der erste Teil soll an so einem kleinen Küstenstädtchen spielen. Was da wirklich passiert, weiß man noch nicht so ganz. Es soll vielleicht um Sirenen gehen. Also mehr Monster. Es gab auch ein erstes Poster und
Das
da
war
sieht man
total
auch
weird. Oh Mann, da küssen sich die ja.
genau, da sieht man so ein Meer Monster auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ein Alien und die geben sich einen Zungkuss. Das ist das Double Feature. Also können wir davon ausgehen, dass die zweite Staffel sich dann mit Aliens beschäftigt, die es ja schon mal in der zweiten Staffel American Horror Story Asylum so kurz zu sehen
Stimmt,
gab.
ganz kurz, Spoiler. Und die haben doch auch irgendwie noch so eine schwarze Pille oder sowas übergeben, die sich doch mit ihren Zungen oder irgendwas ist da noch drauf zu sehen. Also es scheint wieder abgrundtief weird zu werden. Und ich freue mich schon sehr auf das neue Intro, was dann hoffentlich wieder dazu geschaffen wird. Das ist dann immer eine meiner größten Freuden zu sehen, wie gruselig ist das neue Intro geworden von American Horror Story.
Und wir beide schon mal einen Podcast zu gemacht, zu den ersten neun Staffeln, wo wir alle American Horror Stories aber so kurz abgerissen haben. Das war Folge 101. Und da haben wir auch schon festgestellt, dass viele der Staffeln sowieso schon so einen Bruch hatten in der Mitte, dass die immer sich in eine andere Richtung entwickeln. Und hier ist es einfach konsequent weitergeführt, indem sie einfach zwei verschiedene Staffeln in eine packen.
Ich finde das auch super. Also weniger Folgen kondensiert die Geschichte und dann kann da was ganz Neues, anderes draus werden, das mal ein bisschen ja besser zusammengefasst zu haben. Weißt du schon, wie viele Folgen dann insgesamt die einzelnen Teile haben werden?
Ich glaube, es sind insgesamt 10, also jeweils 5 wären es wahrscheinlich. Können aber auch mehr sein, da weiß ich
Ja,
noch nicht genau.
aber so als grobe Einschätzung. Okay.
Genau. Und dann kommt noch eine American Story. Nicht
Ja.
mehr die Horror Story, sondern die Crime Story kommt endlich zurück. Gefühlt ist es auch schon 5 Jahre her, dass da
Es
die
ist
letzte
so
Staffel
lange
war.
her, ja. Also ich habe ja die zweite Staffel jetzt vor dieses Jahr, glaube ich, erst nachgeholt. Also die erste fand ich super. Also ganz kurz, treten wir einen Schritt zurück. American Crime Story, wer es nicht kennt, arbeitet amerikanische große Kriminalgeschichte auf von Fällen, die da passiert sind. Die erste Staffel hatte sich wen, Max, zur Ausgangslage geholt? Wessen Fall?
Das war der große Gerichtsprozess gegen O.J. Simpson.
Genau, mit dem Handschuh und allem drum und dran. Und die zweite Staffel hatte dann einen Mord in den Vordergrund gerückt, beziehungsweise eigentlich den Mörder von Gianni Versace behandelt. Und ich muss sagen, in Staffel 2 habe ich mich schon ein bisschen durchgequält. Die war schon etwas seltsam für mich. Also die erste fand ich super, aber da so eine Anthologieserie wie American Crime Story ja dann immer wieder neu ansetzt, kann jetzt alles wieder anders werden. Und wir wissen natürlich auch, dass wieder ein völlig neues Thema kommt, nämlich Impeachment heißt, glaube ich, der Zusatztitel von American Crime Story diesmal, oder Max?
Genau, und diesmal geht es um den großen politischen Skandal um Präsident Bill Clinton und die Affäre mit Monica Lewinsky. Und wie wir es von Ryan Murphy-Serien gewohnt sind, auch wieder ein ganz toller Cast den Rollen. Clive Owen soll Bill Clinton spielen, Beanie Feldstein spielt Monica Lewinsky, Edie Falco, hallo, spielt Hillary Clinton.
Oh, das passt
So.
total, wie cool.
Und Sarah Paulson ist auch wieder mit dabei. Also sie darf in keiner Ryan Murphy-Serie fehlen. Und das Ganze startet am 7. September bei FX.
Jetzt haben wir da endlich ein Startdatum nach langer Wartezeit. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Genau, es war
Und
lange ja nicht klar, was jetzt die dritte Staffel werden sollte. Es war ja mal lange Zeit geplant, dass es sich um Katrina dann handeln soll. Hurricane Katrina, dass dieses Desaster dort, die Naturkatastrophe aufgerollt werden soll. Und dann haben sie jetzt das vorgezogen.
Ja, und dann kriegen wir dann ein bisschen Präsidenten-verquere,
Impeachment.
ja, Geschichten. Sehr cool. Endlich dann da. Und um den Spieß völlig umzudrehen und da mal ganz von wegzukommen von politischen Verquickungen, gehen wir zu jugendlichen Verquickungen.
Aber
Da
es geht auch
kommt.
um Sex.
Es geht auch immerhin. Okay, du hast den Bogen gefunden, Max. Nämlich um Sex Education. Da kommt dieses Jahr auch noch die dritte Staffel zu Netflix. Und zwar schon am 17. September. Und wer das nicht kennt, das sind ein paar britische Schüler, die ihre Sexualität mit Freude ausloten oder versuchen zu verstehen und dann ja diverse Beziehungen haben oder nicht haben. Und ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie in der Handlungsbogen da ausmachen, Max? Es ist einfach eine
Zumindest so in
super
der
junge
ersten
Serie.
Staffel ging es um Otis Wilburn, der eine Sexsprechstunde an seiner Schule einrichtet, um seinen Mitschülern und Mitschülerinnen zu helfen mit ihren Problemchen.
Ja, und wer da eingestiegen ist, dem kann eigentlich die restliche Handlung egal sein, weil das Ensemble so großartig ist, dass man da eigentlich immer wieder nur zu denen zurückkehren will und sehen, was sie als nächstes anstellen.
Und es gibt eine tolle neue Hauptdarstellerin in der neuen Staffel, weil am Ende der zweiten Staffel wurde der Schulleiter beurlaubt und es gibt jetzt eine neue Schulleiterin und die wird gespielt von Jemima Kirk. Das ist Jessa aus Girls.
Interessant. Wo die alle wieder auftauchen.
Ja, ja. Freue ich mich.
Sehr schön, sehr schön. Das ist also Sex Education, genau. Da hatten wir auch mal einen Podcast zu, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, weil ihr nicht genau wisst, was das ist, dann lasst euch da verführen zu dieser großartigen Jugendserie auf Netflix. Und damit kommen wir mal wieder zurück zu Apple TV Plus. Da kommt eine ganz, ganz tolle Serie zurück. Dieses Jahr haben wir lange drauf gewartet, und zwar The Morning Show. Und wenn ihr das jetzt noch nie gehört habt, dann Asche auf euer Haupt, denn das ist eine der besten Serien überhaupt der letzten Jahre. Da geht es um einen TV-Sender und eine Morning Show, also eine morgendliche Sendung.
Frühstücksfernsehen.
Frühstücksfernsehen im weitesten Sinne, allerdings natürlich mit viel härteren Themen wie MeToo und sowas alles. Also, und was da aufgebaut wird als System, so ein bisschen mit Blick hinter die Kulissen und wer sich da anfeindet und der spielfreudige Cast um Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, ganz großartige Figur spielt er, Steve Carell, der, ja, da kann man eigentlich nur glücklich werden, obwohl man im gleichen Moment eigentlich geschockt ist, was da so alles passiert, oder Max?
Ja, und ich freue mich auf die neue Staffel, weil Juliana Marco, die Good Wife, spielt auch jetzt eine Hauptrolle in der zweiten Staffel. Da freue ich mich sehr, genau, am 17. September, gleichzeitig mit Sex Education. Das wird ein gutes Wochenende, glaube ich.
Da machen die sich Konkurrenz. Interessant, ja gut. Aber unbedingt ansehen. Also eine große Empfehlung von uns beiden. Die erste Staffel, auch wenn ihr die noch nicht kennt, die gibt's ja schon. Und dann kommen wir zu einer hervorragenden Serie, aber warum, sonst hätten wir sie auch nicht rausgesucht, Max. Und zwar zur HBO-Serie Succession, die jetzt in die dritte Staffel startet. Im Herbst, ein genaues Startdatum gibt's noch nicht, kommt dann wahrscheinlich wieder zu Sky in Deutschland. Und wer da noch gar nichts von gehört hat, es geht um die Familie Roy, ein großes Medienimperium. Also die Reichen, die da alles im Hintergrund strippenziehend mitlenken wollen. Und da wird jetzt der Patriarch, gespielt von Brian Cox, krank in der ersten Staffel. Und dann, ja, auf einmal sehen die Kinder ihre Chance gekommen und denken, wer übernimmt denn da jetzt die Fäden? Wer wird denn jetzt der große nächste Nachfolger? Und das ist ein Ränkespiel, was sich da abspielt in bester Game of Thrones-Manier, einfach ja. In Intrigen, Nachfolgekrieg, wer kommt sozusagen auf dem Thron im übertragenen Sinne eigentlich. Und als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, dachte ich, ich hasse diese Figuren alle so sehr. Aber das gehört irgendwie dann auch dazu. Es sind so herrlich unangenehm, also jeder auf seine eigene Weise. Also ja. Man kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach so, muss man erleben und man muss vor allem auch ein bisschen durchhalten. Also ich habe eine Weile gebraucht, um reinzukommen, aber spätestens in Staffel 2 war ich dann völlig gefesselt, was da alles so abgeht und wie krank das ist da.
Ich habe, glaube ich, auch 5 Folgen oder so gebraucht, aber ich hatte zum Glück keine Ausreden, weil ich war auf einem langen Flug damals im Urlaub Richtung Thailand und da hatte ich genug Zeit, mir die ganze Staffel anzugucken. Und es wurde halt immer besser. Also am Anfang, wie du schon sagst, denkst du, oh, das sind alles so versnobte, narzisstische Egos, die sich da gegenseitig zerfleischen und die sind einfach alle nur ätzend. Mhm. Aber das ist halt einfach, das ist das Konzept der Serie. Die Leute sind einfach alle so eklig. Es macht einfach Spaß, denen zuzugucken, wie die sich alle gegenseitig zerreißen. Manipulieren und hintergehen mit großen, schockierenden Wendungen. Ja,
ja, bei mir variiert es dann auch immer wenig, gerade am wenigsten hasse, dem versuche ich da zu folgen. Aber gleichzeitig ja, weiß man gar nicht, wo man will, wer dann am Ende wirklich ja, die Zügel in der Hand hält oder ob da lieber was ganz anderes passieren soll.
Wer wird am Ende auf dem Thron sitzen? Ja,
ja, ja, die große Frage bei Succession, was ja auch sowas wie Thronfolge heißt oder Nachfolge, genau. Ja, und dann gehen wir weiter zu einer Serie, die mir ganz besonders am Herzen liegt und die diesen Herbst zurückkommt. Yay! Die Showtime-Serie Dexter, die ja eigentlich, wie wir wissen, schon seit 8, 9 Jahren, auf jeden Fall lange Zeit schon durch ist, nach Staffel 8 war vorbei. Und die wird jetzt zurückgebracht. Wir haben da einen ganzen Podcast zu, einem Dexter-Podcast. Wenn ihr euch da so richtig reinlegen wollt, nochmal in eure Dexter-Serienkiller-Gefühle, dann schaltet da ein. Denn Staffel 9 kann man natürlich nur gucken, wenn man die anderen Staffeln vorher gesehen hat, obwohl sie auch ein bisschen wieder losgehen. losgelöster sein will. Also der Serienkiller Dexter kehrt zurück. Er hatte ja am Ende der Serie seinen Tod vorgetäuscht und sich in die Wälder zurückgezogen als Holzfäller, ist jetzt aber wieder da und lebt unter dem Alias Jim Lindsay in New York, aber in ganz ungewohnten Ambiente, nämlich nicht mehr im sonnigen Miami, sondern im verschneiten Iron Lake, fiktiver Ort in New York. Und ich habe sogar gelesen, die Serie spielt teilweise zur Weihnachtszeit. Also wenn ihr Dexter schon immer in völlig ungewohnter Umgebung seht, wollte, dann ist das genau das Richtige für euch. Da wurde jetzt gerade auch so ein Eislogo rausgegeben, wo dieser klassische Dexter-Schriftzug so in Eis mit leicht angebluteten Enden.
Blut so im Schnee sieht auch einfach viel besser aus.
Ja, genau, das kann man nicht leugnen. Und da ist er untergetaucht und was genau dann passiert, steht noch nicht fest. Wir wissen nur, dass es einen neuen großen Bösewicht gibt und dass ganz viele neue Gesichter auftauchen werden, weil er natürlich logischerweise an einem neuen Ort ist. Aber es gibt dann auch wieder jeden Tag so ganz kleine Meldungen, dass irgendwelche anderen Leute, die dann vielleicht doch zurückkehren, am Set gesichtet wurden. Ich will da gar nicht zu viel verraten, aber ich will nur so weit sagen, selbst die Dexter-Fans, die jetzt den alten Figuren nachtrauen, die kommen dann sicherlich auf ihre Kosten. Also denkt jetzt nicht, dass das ein völliger Neustart wird.
Ich brauche einen Abschluss. Ich möchte wissen, ob Hannah zurückkehrt. Hieß sie Hannah? Oh Gott, nicht, dass ich jetzt Namen gesagt.
Hannah McKay. Ich glaube, du bist der Einzige, der sich für Hannah McKays Schicksal interessiert.
Ich bin aber auch großer Fan von Yvonne Strahovski.
Ja, nichts gegen die Schauspielerin, genau. Die Figur haben nur viele nicht so gemocht, will ich dazu sagen. Ja. Aber ja, Dexter kommt zurück und wir können es kaum erwarten, ob er seinen dunklen Passagier, seinen dunklen Begleiter wieder rauslässt. Die ersten Teaser, die es tatsächlich schon gab dazu, sprechen definitiv dafür, wenn er vor irgendwelchen Lagerfeuern steht, wo vielleicht Leichenteller verbrannt werden oder vielleicht nicht. Und wenn er irgendwelche großen Messer im Schaufenster betrachtet, dann ja, ist die Freude schon wieder sehr groß.
Ist hoffentlich das Ende, was wir Fans verdient haben jetzt.
Genau. Ein zweiter Anlauf auf ein besseres Ende, hoffentlich. Und dafür, dass der Showrunner aus den ersten vier Staffeln dafür zurückkehrt, spricht auch schon viel, dass er da hoffentlich was dran drehen wird, was uns dann alle zufriedenstellt. Mal schauen. Außerdem zurück kommt eine weitere heiß erwartete Serie. Wir haben wirklich sehr lange drauf gewartet. Ich glaube jetzt fast 2 Jahre, wenn sie dann am 17. Dezember zu Netflix kommt. Nämlich The Witcher Staffel 2 hat jetzt seit kurzem ein Startdatum. Also pünktlich zu Weihnachten kehrt der Hexer zurück. Geralt mit Ciri und Yennefer. Und Max, wie sieht deine Vorfreude da aus? Yay oder nay?
Auf jeden Fall yay, aber ich hasse es immer, wenn Netflix so große Serien Ende Dezember rausbringt, weil sie niemand mehr auf seine besten Listen mit am Ende des Jahres setzen kann, weil die ganzen Deadlines dann schon drum sind. Das machen sie immer sehr geschickt. Aber ich freue mich schon, sind dann ja wirklich exakt 2 Jahre im Dezember. Zu Weihnachten kamen die, 2019 raus. Bin ich sehr gespannt. Ich habe das Buch, das erste, Erbe der Elfen, worauf dann die zweite Staffel basiert, schon lange bei mir auf dem Tisch liegen und ich habe jetzt gestern angefangen. Ich habe mich sehr drum gequält, dieses Buch anzufangen, weil nach den ersten 5 Seiten hatte ich schon keine Lust mehr. Ich mag den Schreibstil einfach nicht von dem Autoren.
Das kann ich leider sehr gut nachvollziehen. Ich habe die ganzen Kurzgeschichtenbände vorher gelesen und hatte dann keine Lust mehr auf Erbe der Elfen, aber mal gucken, vielleicht können wir uns dann austauschen, Max.
Genau, und es geht wieder um den Hexer Geralt von Riva und Ciri. Die er jetzt, am Ende der ersten Staffel haben die ja endlich zusammengefunden und jetzt bringt er sie dann zur Feste der Hexer Kaer Morhen. Und das ist dann so der Grundpfeiler der zweiten Staffel, was dann darum geht, dass sie trainiert wird, ihre Fähigkeiten, das hat sich in der ersten Staffel herauskristallisiert, dass sie auch übernatürliche Fähigkeiten hat, die jetzt trainiert werden müssen. Genau, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Die Ausbildung der unschuldigen Prinzessin zur Kämpferin wird da wahrscheinlich anstehen. Und wer den ersten Trailer gesehen hat, wird natürlich auch sehen, dass Yennefer da schon zurückkommt und erstmal in Gefangenschaft ist, so wie es aussah. Also die Handlungsstränge werden da erstmal nicht sofort zusammengeführt, aber ich denke immer weiter. Also es wird nicht mehr ganz so konfus wie die erste Staffel, obwohl es auch wieder Rückblenden geben soll, habe ich mir sagen lassen. Also
Erste waren ja einfach Kurzgeschichten, so einzeln hintereinander, die sie versucht haben zusammenzubringen. Und hier ist ja jetzt wirklich so die Hauptstory, die jetzt erst richtig losgeht. Von daher glaube ich, dass sie jetzt auch nochmal richtig anzieht, die Serie, weil jetzt halt wirklich die Story losgeht und sie wirklich auch eine Handlung über eine ganze Staffel tragen können und nicht so einzelne, wie so ein Fantasy-Procedural schon fast, wo in jeder Folge gab es einen neuen Auftrag, ein neues Monster und hier wird es jetzt ein bisschen weitläufiger aufgemacht.
Mal gucken, es soll auf jeden Fall mehr Tränke geben, also da erwartet uns dann noch ein bisschen.
Und es gibt mehr Hexer.
Mehr Hexer, das stimmt. Hoffentlich mehr Kämpfe und noch, ich denke mal, sie haben hoffentlich den Stunt-Koordinator, den sie letztes Mal nur kurz dann noch dazu gehabt geholt haben, der die besten Kämpfe inszeniert hat, behalten. Also ja, ich freue mich auch sehr drauf auf jeden Fall. Und wer nicht so lange warten will bis zum 17. September auf die zweite Witcher-Staffel, der kann sich jetzt schon mal... Dezember, was habe ich gesagt?
Oder habe ich es falsch gehört?
Weiß ich nicht, vielleicht...
In meinem Kopf habe ich September gehört, aber okay. Sagen Dezember.
Das ist wahrscheinlich Wunschdecken. Also bis zum 17. Dezember warten will, der kann sich schon auf den 23. August freuen. Da gibt's nämlich einen kleinen Witcher-Bonus, The Nightmare of the Wolf. Und da geht es in einem Animationsfilm zum Witcher um Geralts Mentor, Vesemir, dessen Vorgeschichte erzählt wird. Sollte man dann wahrscheinlich auch gesehen haben, um die Figur noch ein bisschen besser zu verstehen, die dann in Staffel 2 eingeführt wird.
Genau, in der ersten Staffel wurde er, glaube ich, nur kurz erwähnt, so zum Ende hin. Da gab es dann so Flashbacks, aber man hat ihn nie gesehen. Und in der zweiten Staffel soll er dann auftreten, wird von Kim Bodnia gespielt. Mhm. Und da gibt's dann jetzt so die Vorgeschichte als Animationsfilm. Wo wir wieder zurück zum Anfang des Podcasts kommen, genau, mit Anime-Serien.
Und ich habe tatsächlich den Trailer geguckt und dachte, oh, das sieht tatsächlich gut aus. Da freue ich mich jetzt auch drauf, auf den August das mir anzugucken. Sehr gespannt. Ja, das ist also die Witcher-Dosis, die ihr dieses zweite Halbjahr noch bekommt. Und eine Serie, die endet jetzt demnächst, was irgendwie traurig ist, aber irgendwie auch schön, dass sie zu Ende gebracht wird, zu einem richtigen Ende, ist The Expanse, die große Sci-Fi-Staffel. Da hatten wir auch schon Podcasts zu, wo ihr euch auch nochmal richtig reinhören könnt. Witcher natürlich auch, da habt ihr inzwischen sogar zwei, wenn ihr nochmal in den Witcher abtauchen wollt.
Aber da müsst ihr ganz weit zurück scrollen, ganz weit, das war Folge 10, war das. Die beste Sci-Fi-Serie des Jahrzehnts.
Genau, aber jetzt kommt The Expanse zum letzten Mal zurück. Wir wissen noch nicht genau wann, wir vermuten eher so am Jahresende, natürlich wie immer zu Amazon Prime, wo es ja produziert wird. Die sechste Staffel ist schon seit Mai abgedreht, das heißt, gut, die Chancen sind eigentlich gut, dass es dann bald soweit ist.
Und weil sie ja auch wöchentlich ausgestrahlt wird, haben sie noch ein bisschen mehr Puffer und müssen sie nicht komplett fertig haben zum Start
vielleicht. Stimmt, das ist auch ein gutes Argument, ja. Also Expanse-Fans können sich freuen, dass es mit Holden und Amos und Naomi weitergeht. Und ich muss ja sagen, ich mochte Staffel 5 auch wieder sehr, aber da ist ja nicht viel passiert, außer dass die Crew mal auseinandergerissen und wieder zusammengesetzt wurde und zwischendurch ein paar Verluste gab. Und ja, vielleicht auch noch so ein kleiner Meteorit auf die Erde geschmissen wurde, aber gut, wer will darüber reden? Und ich bin gespannt, ob jetzt nochmal an die ganz frühe Handlung angeknüpft wird mit gewissen Partikelteilchen, um wirklich dann die ganzen vorher aufgemachten Geschichten nochmal zusammenzuschnüren und irgendwie zu einem Ende zu bringen. Denn die Bücher, die gehen ja noch weiter, aber mit anderen Figuren, hast du mal erzählt, glaube ich, Max. Und deswegen.
Ja, genau, also nach dem sechsten Buch ist es, das ist jetzt, glaube ich, das sechste Buch in Staffel 6. Mhm. Und danach gibt's noch drei, glaube ich, drei Bücher. Aber da gibt's einen riesen Zeitsprung. Also es sind die gleichen Charaktere, aber da ist ein mega Zeitsprung dazwischen. Also sie können jetzt auch einfach 10 Jahre warten, bis die Schauspieler gealtert sind und machen dann nochmal ein Revival, wo es dann um ein großes galaktisches Imperium geht, was sich in der Zeit entfernt von den Ringen, vom Ringsystem sich entwickelt hat.
Genau, aber nichtsdestotrotz müsst ihr jetzt also nicht denken, stopp mal, es gibt viel mehr Bücher als Staffeln, können die das überhaupt nicht ordentlich zu Ende bringen? Aber da ist durchaus ein Ende geplant, was dann irgendwie auch die Serie ja für uns zu einer Konklusion bringt, die uns hoffentlich zufriedenstellt.
Machen einfach den Ring zu, fertig.
Dann kommen wir zur vorletzten Serie, die wir heute noch mitgebracht haben und auf die Esther sich besonders freut, weil es natürlich wieder eine Fantasy-Serie ist. Und wir wissen tatsächlich nicht, ob sie wirklich dieses Jahr kommt, aber wir sind sehr hoffnungsfroh, weil sie auch abgedreht ist und weil es jetzt 2 Jahre her ist, dass die erste Staffel kam und Amazon jetzt gefälligst mal nachliefern soll. Es geht um Carnival Row. Das war übrigens auch eine unserer ersten Podcast besprochenen Fantasy-Serien überhaupt, ganz, ganz früher vor 2 Jahren. Und in der ersten Staffel ging es 2019 um eine viktorianische Fantasy-Welt, in der Fabelwesen und Menschen zusammenleben in der Stadt The Burg. Da trifft dann auch Magie so ein bisschen auf moderne Technik und irgendwie müssen sie sich alle arrangieren, können sich aber nicht leiden. Und dann gibt's da noch eine Mordserie. Und obwohl diese erste Staffel die interne Staffelhandlung dieser Mordreihe aufgeklärt hat, gab es trotzdem einen großen Cliffhanger am Ende, wo so eine gewisse Ghettoisierung der armen Fabelwesen angedeutet wurde. Und da wollen wir jetzt natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, Stars wie Orlando Bloom und Cara Delevingne spielen da mit. was muss man dazu mehr sagen? Wunderschöne Kostüme, super tolle Creature Designs. Ich liebe diese Feenflügel und vor allem die Faunhörner, die da so aus den Köpfen wachsen. Also herrlich. Also einfach wunderschön anzusehen. Auch diese ganze Fantasy-Welt, die da im Worldbuilding aufgemacht wird. Ich denke, eine Serie, an der keine Fantasy-Fans vorbeigehen sollten bei Amazon Prime. Und ich bin jetzt auch gespannt, einfach die Figuren ein bisschen tiefer zu erforschen, weil natürlich die Welt jetzt eingeführt wurde und hoffentlich ein bisschen mehr Zeit bleibt, um auch andere Leute, wie zum Beispiel den Werwolf-Freund des Ermittlers, der von Orlando Bloom gespielt wurde, noch ein bisschen auszuloten oder noch mehr so diese Interrasse-Beziehungen aufzudröseln, die ja verboten sind, aber dann doch so romantisch.
Und natürlich auch sehr spannend, weil es mal eine seltene Fantasy-Serie ist, wo es keine Buchvorlage richtig gibt. Also es konnte jetzt in der Zwischenzeit auch niemand sagen, ach, dann hole ich mir die Bücher, um zu erfahren, wie es weitergeht. Wir müssen alle gleichzeitig warten.
Genau, genau. Insofern, das Drehbuch, auf dem es basiert, was nie verfilmt wurde, ist jetzt abgedreht und jetzt geht es völlig neue Wege. Und was in der Carnival Row, in dieser Gasse, in der Stadt da passiert, keiner weiß es, aber wir freuen uns drauf.
Ja, ich will zurück nach Tirnanog.
Das ist der Fabelwesen-Kontinent, falls ihr das nicht kennt. Wenn Max hier mit Begriffen um sich schmeißt. Und damit kommen wir dann auch schon zur letzten Serie, von der wir hoffen, dass sie noch dieses Jahr, Ende des Jahres kommt, zu Netflix. Max, erzähl doch mal, was ist denn das?
Sie hat nämlich das Jahr begonnen und wird es auch beenden. Es geht um Cobra Kai, die vierte Staffel. Da ist die dritte Staffel am 8. Januar dieses Jahr gestartet und es soll im vierten Quartal dann auch jetzt die vierte Staffel starten. Die ist jetzt schon abgedreht. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, haben wir in Folge 109 über Staffel 3 schon geredet und ein bisschen allgemeiner in Folge 76 haben wir über die ersten zwei Staffeln geredet und das ist natürlich das große Legacy-Sequel zu der Karate Kid-Trilogie. Wir haben jetzt mal den vierten Film aus dem Vorgelassen.
Den vierten lassen
wir ja. Genau, wo es dann wieder ein Wiedersehen mit Daniel LaRusso und Johnny Lawrence gibt, die ihre Karate-Dojos jetzt aufgemacht haben und ihre alte Fehde von damals jetzt weiterführen oder ihre Schüler und Schülerinnen austragen lassen. Und die vierte Staffel ist insofern besonders, weil die dritte Staffel war noch damals für YouTube produziert, wurde aber nicht von YouTube ausgestrahlt, bis sich dann Netflix die Rechte gekrallt hat. Und die vierte Staffel ist jetzt die erste, die jetzt wirklich auch für Netflix produziert wurde. Und es gibt jetzt auch wieder einen großen Legacy-Sequel-Charakter, der dann in der vierten Staffel auftritt. Und zwar der große Karate Kid 3 Bösewicht Terry Silver kommt dann in der vierten Staffel vor, gespielt von Thomas Ian Griffith. Ich freue mich unglaublich. Ich liebe diese Serie. Die Moviepiloten lieben die Serie auch. Die hat eine 8,1 Durchschnittsbewertung. Genau, und wir wissen, am Ende hat John Kreese, der Leiter von Cobra Kai in der dritten Staffel, einen mysteriösen Anruf getätigt, wo er natürlich Terry Silver anscheinend auch angerufen hat, der dann jetzt ihm zur Seite steht in seinem großen Kampf gegen Daniel und Johnny, die ihre eigenen Dojos Miyagi-Do und Eagle-Fan-Karate jetzt eine Allianz schließen und gemeinsam trainieren, weil es kommt dann jetzt alles, wird wieder auf so ein großes All-Valley-Karate-Turnier hinauslaufen, wo all diese Fäden ausgetragen werden im Ring.
Ja, da hatten
ich hoffe, das wird dann auch schon in der vierten Staffel sein, nicht erst in der fünften Staffel.
Ja, ja. Muss ja ab und zu mal wieder passieren, so ein Turnier. Hatten wir tatsächlich in den letzten Staffeln jetzt nicht so. Da gab es dann andere Kämpfe, so in Schulflüren und so, was auch sehr schick war. Aber wenn ihr jetzt denkt, okay, Karate Kid habe ich in meiner Jugend oder Kindheit oder was auch immer, wann ihr es geguckt habt, nicht so gefeiert, lasst euch sagen, das ist wirklich ganz toll. Ich bin nämlich auch jemand, der erst ganz spät da aufgesprungen ist, weil die Redaktion immer, so viele meiner Kollegen haben das gehypt und gesagt, das ist so toll, das ist so toll. Dass ich dann, okay, ich hole jetzt mal die Karate Kid-Filme nochmal nach und dann gucke ich mal in die Serie rein und dann schwupps war sie weggeguckt. Also wirklich ganz, ganz tolle Unterhaltung.
Und ich habe zuerst die erste Staffel geguckt von Cobra Kai und habe mir dann die Filme angeguckt, weil ich diese ganzen Verweise verstehen wollte. Und dann, wenn man dann weitergeguckt, mit frischem Gedächtnis, diese ganzen Easter Eggs, die Serie ist voll mit Easter Eggs und Verweisen und Rückkehrern aus den alten Filmen. Ha, ja. Also berührt das Herz.
Wenn ihr ein Netflix-Abo habt, dann habt ihr keine Ausrede, das nicht zu gucken.
Genau.
Ja, und damit sind wir jetzt auch schon Schluss. Haben wir sportlich unsere 25 Serien und Staffeln geschafft, die im zweiten Halbjahr kommen. Es sehr schön, sehr schön. Max, haben wir das auch hinter uns gebracht? Ja, und die
alle Merklisten sind jetzt eskaliert.
Sagt uns gerne Bescheid, worauf ihr euch am meisten freut von den Sachen, die wir jetzt genannt haben. Und macht es wie andere liebe Leute, die uns schreiben. Denn wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch wieder bei unseren Fans und HörerInnen, die Streamgestöber hören. Wir wissen, nur durch eure Ohren existieren wir und sind hier. Und wir haben auch wieder ein bisschen Feedback mitgebracht von lieben Leuten, die uns geschrieben haben. Zum Beispiel Sabine schreibt: Hallo liebes Podcast-Team, eure aktuelle Podcast-Folge hat wieder ein paar gute Tipps, die ich noch nicht kannte. Vielen Dank dafür. Vor allem möchte ich mich bedanken, dass ihr mit Charité intensiv auch mal eine Doku-Serie erwähnt. Ich fand die Serie sehr wichtig und absolut sehenswert. Ich fände es toll, wenn ihr öfter Doku-Serien besprechen würdet. Die kommen meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Smiley. Ansonsten liebe ich euren Podcast sehr. Viele Grüße, Sabine. Ja, hat Sabine natürlich völlig recht. Wir reden nicht allzu häufig über Doku-Serien. Heute zum Beispiel auch gar nicht, weil die immer erst so kurzfristig angekündigt werden, dass sie dann eher ja in der Monatsvorschau oder so mal auftauchen müssten. Aber Max, von deinen 170 Staffeln, die du schon im ersten Halbjahr gesehen hast, wenn ich mich richtig erinnere, wie viel davon waren Doku-Serien?
Uff, ich habe gar nicht so viel. Ich kann ja mal kurz durchgucken, so 2, 3... Ja, es waren jetzt nicht so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Dokus waren es davon. Also ja, das waren ja fast 10%.
Das ist doch ganz, ganz ordentlich eigentlich. Nichtsdestotrotz können wir uns da, hat Sabine völlig recht, natürlich noch ein bisschen verbessern. Beziehungsweise wir freuen uns auch, wenn ihr uns da noch Tipps gibt, was euch besonders aufgefallen ist. Denn wir können auch nie immer alles auf dem Schirm haben und alles gucken. Und ja, freuen uns auch über euren Input. Und wer hat uns noch Input gegeben, Max?
Wir haben noch eine Mail bekommen von Johann, der schreibt: Hey, liebes Podcast-Team, ihr habt in der Folge vom 5. Mai über die 10 schlimmsten Figurentode in Serien gesprochen und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass ihr kein einziges Mal Sons of Anarchy erwähnt habt. Für mich war der schlimmste Figurentod wahrscheinlich Punkt, 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 Achtung, Spoiler, Spoilerende in Sons of Anarchy. vielleicht könnt ihr auch mal eine Folge zu Sons machen, in der ihr über die gesamte Serie sprecht. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, euer Johann. Ja, das okay, war jetzt ist gerade kein Wochenende, aber
das war das gleiche Phänomen, weil natürlich wir auch immer an die Serien gebunden sind, die wir gesehen haben. Und Hendrik und ich hatten leider beide Sons of Anarchy nicht gesehen und deswegen da nicht die Gefühle für mitbringen können. Aber schön, dass du das hier mit reingegeben hast. Und ich glaube, Max, du hast ja auch schon diverse Sons of Anarchy-Mini-Folgen schon mal bei uns mit reingebracht, oder?
Ja, das letzte Mal mit unserem lieben Kollegen Yves von unserem YouTube-Team, Folge 68, da habe ich mit ihm über Sons of Anarchy gesprochen. Ich weiß, er ist Riesenfan, er kennt die Serie in- und auswendig. Also wenn wir irgendwann mal einen großen Podcast machen zu Sons of Anarchy, dann mit Yves. Meine Erinnerungen sind schon sehr geschwunden, aber ist auf jeden Fall eine der besten Serien, die auch immer noch so nachhalt. Und es gibt sehr viele schlimme Figurentode in dieser Serie. Von daher würde ich das nicht auf eine Person schon mal eingrenzen. Ich denke auch, dass wir von diesen schlimmsten Figurentode bestimmt auch noch mal einen Fortsetzungspodcast, damit auch noch andere Menschen aus der Redaktion, das haben wir mit unseren Streaming-Geheimtipps auch so gemacht, dass man noch so ein Follow-up macht. Weil es gibt einfach so viele schreckliche Figurentode. Ich habe mir auch die Folge damals angehört und jedes Mal gedacht, aber was ist mit dieser Person? Aber was ist mit der?
Da haben wir tatsächlich auch viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, aber was ist mit der Person? Und hier in der Serie, das ist schön, dass ihr da uns eure persönlichen Erfahrungen auch mitgibt. Und da kommt bestimmt noch eine Nachfolgerfolge 2.0 für noch mehr Emotionen und Tode.
Oh Gott.
Genau. Und ansonsten gibt's noch bei Apple Podcast, glaube ich, eine Mini-Kritik, oder, Max?
Ja, eine ganz kleine Mini-Kritik von Queen of Binge-Watching, Lieblingsserien-Podcast, Herzchen.
Oh.
Oh, dankeschön.
So kurz und knackig kann's natürlich auch sein. Danke, Queen of Binge-Watching. Wir reihen dich in unsere königliche Hörerschaft ein. Und ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt am Ende nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Das ist sehr wichtig für uns, sehr toll, wenn ihr da zum Beispiel die Benachrichtigung aktiviert bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Und wenn ihr uns bei iTunes oder Podcast Addict bewertet und einen Kommentar hinterlasst, ist das sogar noch besser. Damit pusht ihr uns so richtig und zeigt uns richtig eure Liebe. Und schickt uns ansonsten gerne natürlich wie immer Feedback und Verbesserungswünsche und Sprachnachrichten an podcast@moviepilot.de und folgt uns auf Twitter, wo wir immer auch über neue Folgen, wenn ihr sie mal verpasst, wenn ihr nicht das Abonnieren gedrückt habt, informieren. Und ja, wo kann man uns sonst so außerhalb des Podcasts lesen? Max, erzähl doch mal.
Mich kann man lesen bei Moviepilot, da schreibe ich ganz viele schöne Artikel. Oder man kann mir auch bei Twitter oder Instagram folgen. Überall einfach Max Wieseler oder Wieselmax suchen. Und dich?
Ja, mich gibt's als Straw Star, das Strohsternchen, bei Twitter, Instagram und natürlich bei Moviepilot auch als Esther Stroh, mein richtiger Name. Und wenn ihr jetzt noch gar nicht Lust habt, Abschied zu nehmen, dann könnt ihr euch auch noch ein paar thematisch passende Streamgestöber-Folgen anhören, wie zum Beispiel das Serienjahr 2021. Wenn ihr jetzt gucken wollt, oh, da haben sie Sachen genannt, die jetzt gar nicht kommen, dann könnt ihr da auch noch für 2020.
Oder sie haben sich auf The Nevers gefreut.
Oh ja. Oder so, was sich da entpuppt hat, als vielleicht nicht so der ganz große Griff, aber vielleicht trotzdem mal erwähnenswert ist. Oder ihr schaut ihr hört den Rückblick zum ersten Serienhalbjahr, den wir letzte Woche rausgegeben haben, um nochmal wirklich Serien zu gucken können, die ihr dann auch wirklich jetzt aktiv schauen könnt, weil jetzt waren da ganz viele Sachen dabei, die ihr entweder noch nicht schauen könnt oder wo ihr erstmal nur die alten Staffeln schauen könnt, bevor die neuen kommen. Und ansonsten ja, die detaillierten Monatsvorschau-Podcasts gibt's ja für April, Mai, Juni, Juli. Da findet ihr sicherlich Sachen, wenn euch langweilig ist und ihr nicht wisst, was ihr streamen sollt. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr ja immer Inspiration findet. Und da bleibt's mir jetzt eigentlich nur am Ende noch zu sagen, macht's gut, tschüss und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie mir ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.